Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ja, ich war da viel zu oft in letzter Zeit einkaufen.
Oh, wie schlimm.
Die an der Kasse, die kennen mich schon.
der Herr Bohn, ne? Das ist auch der, der hier so gut einkauft, ne? Die haben sogar einen Rabatt, Herr Bohn. Möchten Sie ein Käffchen dazu?
Platzt dein Studio nicht bald schon mit dem ganzen Kram, den du kaufst? Ja. Und das Schlimme ist, ich glaube, mein Gast heute trägt, also unser Gast trägt dazu bei, dass das Studio hier bald nochmal anders aussieht und ich nochmal investieren muss.
Es ist ja jetzt prinzipiell auch nicht so schlimm, ne? Also, das gehört ja zum normalen Studiobetrieb dazu, dass es wächst und gedeiht und verändert und macht und tut.
Genau, so sieht's aus. Und du musst ja nochmal eine Katze rein oder rauslassen und ich starte oder wie machen
wir's? Nee, also eine Katze habe ich rausgelassen. Die Stammstudio-Katze sitzt in der Ecke und redet mit sich selbst und macht da gerade irgendwas, aber ich glaube, die bleibt jetzt hier.
Okay, dann würde ich sagen, dann legen wir los.
Jawohl.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 225. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem lieben, netten Kollegen Klaus Beetz, den ich viel zu selten sehe in letzter Zeit.
Ja, und ich mit dem neugeborenen Synth-Nerd und Studio-Weiterausbauer Marc Bohn.
Genau, und wir sprechen heute mit Kevin Kleinschmidt, Raumakustikplaner bei Hofer Akustik. Hallo Kevin, schön, dass du dabei bist.
Hallo, grüßt euch.
Hi.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir sprechen heute darüber, wie man die Raumakustik im Homestudio verbessern bzw. optimieren kann. Wir sprechen auch erstmal, wie definiert man überhaupt so ein klangliches Ziel? Wie kann man vielleicht auch verschiedene Ergebnisse schon mit kleinem Budget erreichen? Diskutieren über Diffusion und Absorption und sprechen auch darüber, wie wichtig ist eigentlich der Wohlfühlfaktor versus optimale Raumakustik, ne, Klaus? Ich glaube, das ist auch was dich interessiert.
Total, ja, eben, weil so ein bisschen kreativer Space und sowas ist halt wichtig, ne? Und da gehört auch die Optik mit dazu.
Genau, wenn ihr da draußen Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion tun oder teilt einfach eure Erfahrungen mit uns. Was habt ihr in eurem Studio verbaut? Wie seid ihr rangegangen? Erzählt doch mal, was könnt ihr empfehlen? Genau, aber jetzt, Kevin, du bist Raumakustikplaner bei Hofer. Wie wird man denn Raumakustikplaner?
Oh, spannendes Thema. Das ist bei mir eine bisschen längere Geschichte. Ich bin eigentlich Elektrotechniker und habe viele Jahre auch Industrieerfahrung, Logistikerfahrung, Gebäudetechnikerfahrung. Und habe mir dann gedacht mit Mitte 30, Mensch, mein Hobby, das ist schon so lang im Hintergrund und so Band und aufnehmen und eigene Band und Schlagzeug spielen und so. Und dann dachte ich so mit Mitte 30, entweder jetzt oder nie, und habe dann gedacht, jetzt fange ich nochmal ein Studium an, dann bin ich zur SAE nach Köln, nach Brüssel. Bisschen auch private Umstände, weil dort jemand gewohnt hat, also Lebenspartner, Partnerin war dort. Und habe dann mich entschieden, komm, das mache ich jetzt mal, ich probiere das mal. Und da habe ich zum Glück echt coole Lehrer gehabt, unter anderem auch für Raumakustik. Und dann war es um mich geschehen innerhalb von 2 Unterrichtsstunden. Ich habe gedacht, oh, Raumakustik, das klingt spannend. Hat man dann auch selber ein bisschen kleine Technik zugelegt, ein bisschen angefangen zu lesen und dann 3 Monate später meine Bachelorarbeit über einen Studioumbau von einem Profi aus Belgien geschrieben, inklusive cool. Akustik und Strom und Ergonomie im Studio. Und die Akustik hat es mir dann echt angetan, viele Bücher gelesen, coole Akustiklehrer aus Belgien gehabt. Und seitdem habe ich aber dann noch nicht professionell das umgesetzt, einige Jahre später, sondern dachte, war es mal wieder zurück in die Industrie. Und dann plötzlich habe ich den Newsletter bekommen von Hofer, wo drin stand, wir suchen dich. 2020 war das. Und dann habe ich mich sofort in 10 Sekunden dort gemeldet und so weiter, um dann 3 Tage später meiner Freundin zu sagen, wir müssten dann mal umziehen bald, weil das dann auch gut schnell zustande kam. Und habe zugegebenermaßen erst hier im Beruf, also wenn man das beruflich macht, das meiste dazugelernt, was sehr wichtig ist für den Alltag, für die professionellen Ausstattung, für die Home-Studio-Ausstattung und so weiter, was wichtig ist in der Akustik. Und so war es dann um mich geschehen und seitdem 5 Jahre schon Raumakustik.
Cool. Wie kam es denn in Brüssel? Oder beziehungsweise, was war dann da die Sprache, in der du unterrichtet wurdest? War das dann Englisch oder?
Zum Glück Englisch, ja. War auch ein sehr einfaches Englisch. In London hätte ich wahrscheinlich kaum jemanden verstanden, aber in Brüssel, wenn die Niederländer und die Franzosen und die Belgier, die da als Lehrer waren, Englisch sprechen, das versteht man sehr gut, weil das langsam geht und nicht professionell ist. Und dann hat das super geklappt und man hat sich super reingefunden.
Okay, aber du hast auch schon einen musikalischen Hintergrund, hast du schon erwähnt, du bist Schlagzeuger?
Ja, seit mittlerweile 23 Jahren Schlagzeug, angefangen als im Keller des Jugendclubs neben in der Nachbarstadt. Und dann ersten Bands und dann seitdem eigentlich nur in Bands gewesen, durchgängig, manchmal auch drei Bands gleichzeitig, macht aber gar keinen Sinn dann. Mit 20 kann man das machen, aber mit späteren Jahren dann und Job und so war jetzt nur noch eine Band. Auch Arbeitskollegen hier bei Hofer, die sind, also bei Hofer ist echt jeder irgendwie mit Musik auch hat zu tun oder ist Musiker und so weiter. Und mit einem Arbeitskollegen zusammen spiele ich in einer Band. Cool. Jetzt hier in der Gegend.
Und wie sieht denn so die Studiolandschaft in Belgien aus? Ne? Ich kenne ja klar Galaxy Studios. Gibt es die noch? Klaus, wie war denn da die Entwicklung? Da gab es doch mal irgendwie so eine.
Boah, das weiß ich gar nicht, aber meiner Meinung nach ja, ne?
Gibt's also, noch, ne?
Ich meine schon.
Ich habe mal im Internet irgendwas von Insolvenz gelesen.
Genau.
Vor zwei Jahren, ein, zwei Jahren.
Moment, hier kommt der Chef noch selber.
Ist ein spannendes Studio. Ich durfte mir das mal angucken, ja. Auch von unten im Keller, wo die monströsen Federn diese Betonblöcke halten und so, um die Raumisolation zu gewährleisten.
Also sie haben noch eine toll aussehende Homepage.
Ja, dann wird es sie noch geben. Ne? Ja. Ich habe auch mal vor ein paar Jahren was von Insolvenz gelesen. Ich hätte auch mal das Glück, dort zu Gast sein zu dürfen und war eingeladen von Toontrack, die ja dort den Superior Drummer auch aufgenommen haben. Und habe dann auch George Massenburg dort kennengelernt. Das war ganz nett.
Auf jeden Fall. Ehrlich, hast du?
Toll. Ja, das war ganz cool dort. Also ist ein tolles Studio, auf jeden Fall. Naja, aber erklär doch mal, wie sehen denn deine Aufgaben aus als Raumakustikplaner bei Hofer Akustik?
Also meine persönlichen sind etwas weiter gefächert, da ich seit Anfang an auch so eine Art Teamleiter war oder der Teamleiter war. Jetzt, das haben wir uns jetzt ein bisschen aufgeteilt, die Fachgebiete innerhalb Akustik sogar, damit ich persönlich eher Produktentwicklung, Strategie, was könnte es Neues mal geben und so weiter angreife, aber auch Prozesse, IT, Logistik und so weiter immer im Blick habe, Verbesserung vorantreibe. Neben dem eigentlichen To-Dos am Tag natürlich Kundenanfragen beantworten, E-Mails, Telefon, Chat-Anfragen, die ich natürlich auch ganz klar mitmache, aber auch Messungen. Ich bin einer von zwei Kollegen bei uns, die die Messungen hauptverantwortlich betreuen, die Akustikmessungen, also im Raum was messen. Und also doch eher spezieller. Und dann jeder von uns hat neben den normalen Akustikanfragen so sein eigenes Fachgebiet. Der eine macht ein bisschen Grafik mit, der andere Vertriebsstrategie im Blick, der nächste ist der Fotoprofi, der die Produkte fotografiert. Also hat jeder so vielfältige Sachen zu tun. Das macht ziemlich viel Spaß.
Cool. Und wir haben ja uns überlegt, heute darüber zu sprechen, wie man die Raumakustik im Homestudio optimiert. Und da wir hier unseren Raum optimieren wollen, habe ich dir einfach mal ein paar Bilder geschickt und die Raummaße. Ich weiß nicht, Klaus, du kannst, glaube ich, das Bild mal teilen.
Genau,
das packen wir jetzt mal. Wir werden es jetzt einfach mal teilen. Die Bilder könnt ihr dann nachher aber auch auf unserer Website finden, soundrecording.de. Wir versuchen es aber so verbal so zu beschreiben, dass ihr es natürlich da draußen, die uns hört, das alles versteht. Aber vielleicht kannst du ganz kurz erklären, wie ist denn so prinzipiell der Ablauf für so eine Planung? Also ich habe dir ja dann, du hast mich nach den Raummaßen gefragt, nach den Bildern und so ein bisschen auch, was wir dort vorhaben und dann hast du schon losgelegt.
Genau, aufgrund unserer Erfahrung mit hunderten Räumen wissen wir natürlich ganz genau, was wir brauchen. Als Angaben des Raumnutzers, also angefangen Länge, Breite, Höhe, ganz klar, aber auch, was darin genau gemacht werden soll, was sind so die optischen Vorstellungen auch des Nutzers, Budget, ganz wichtig. Und da kann man sich als professioneller Akustiker schon sehr gut ein Bild davon machen, wie der Raum gestaltet werden sollte, um die gewünschten Nutzungen oder Nutzungsarten des Nutzers bestmöglich akustisch dort auch wiederzuspiegeln, damit da alles so gut klingt, wie es soll. Und wir haben hier, wir sehen hier gerade das Bild in die Richtung, wo man dich auch gerade sieht, also nach hinten zur Tür. Deswegen habe ich da mal mit angefangen. Du hast auch da Auf den Fotos war bereits zu sehen von dir, dass du hinten einen kleinen Arbeitsplatz hast, hinten, wo man reinkommt zum Raum. Und vorne dann, wenn man weiter in den Raum reingeht, dann ist der große Arbeitsplatz mit anderen Lautsprechern, ein bisschen mehr Technik und so weiter. Und da habe ich halt, da gibt es die ganz klassischen Ansatzpunkte mit den Erstreflexionen oben, links und rechts, auch vorne und hinten. Und da gibt es verschiedene Abstufungen, welche muss, welche sollte, welche muss erstmal nicht unbedingt und so weiter. Und hier sehen wir gerade halt die sehr doch vollflächige Ausstattung auch mit Diffusoren ringsrum an den Seiten und an der Decke. Denn auf den Bildern, da sieht man manchmal mehr, als man mit 1000 Worte sagen kann, da stand auch eine Akustikgitarre. Und da habe ich halt erstmal, ohne 10 Fragen an dich zurückzustellen, die es kompliziert machen, einfach mal einen Entwurf gemacht mit vielen Diffusoren an den Stellen, wo man möglicherweise auch mal ein bisschen lebendige Musik aufnehmen will. Akustikgitarre, Tambourin, Percussions, was auch immer so kommen könnte. Eine Geige oder ach, das vielfältig Möglichkeiten. Und das würde nämlich ohne Diffusoren relativ scharf und flatterechorig klingen und man würde es ja hören, dass das irgendwie nicht angenehm klingt oder nicht professionell und deswegen erstmal so der Entwurf. Aber man sieht auch klassisch Absorber an den nahen Reflexionsstellen, was das ist, erklären wir dann gleich noch, um die Arbeitsplätze herum, links und rechts, vorne und dahinter quasi, wenn man sich die Rückseite des Raums vorstellt und oben drüber. Aber auch, was wir auch immer machen, wenn der Nutzer, also du in dem Fall, wenn da Akustikmodule schon da sind im Raum, ich habe dies und das von dem und dem Hersteller, ganz klar planen wir das mit ein. Denn das muss man ja nicht wegwerfen, sondern wir planen das gerne vollständig mit dem, was schon vor Ort da ist.
Genau, da sieht man jetzt den Spot von meiner Freundin und die arbeitet. Und was ich halt cool finde, ist, dass du halt auch da die Möglichkeit hattest, so die ganzen Sachen nachzubauen, grafisch. So, also meine, die 1000 Gitarren und alles. Ich habe jetzt leider keine Les Paul von Gibson, aber auch so der Gold Mic und so und der Session Desk Home Basic oder der Home Small, hast du alles gut getroffen, ne? So mit den Oberflächen.
Ja, das macht uns natürlich sehr viel Spaß, dem Nutzer auch so ein bisschen Spaß mitzugeben, wenn er die Planung kriegt in dem Stil. Das ist dann unsere 3D-Planung oder die Planung Pro, wie sie mittlerweile nennen. Weil das gibt dem Nutzer oder der die Planung bekommt, auch so ein bisschen das Gefühl, Mensch, die haben sich Gedanken gemacht um meinen Raum. Die haben Details gesehen, die bei Hofer und die achten drauf. Und das, um das einfach ein bisschen aufzuwerten, die Sache, machen wir das nicht blank, 4 Wände oder die Wände und dann irgendwas reinstellen, sondern schon das, was dem Nutzer, was der Nutzer kennt, auch widerspiegeln. Sind nicht genau die Gitarren, aber man hat dann natürlich seine Standardmodelle, die man da mal schnell reinstellen kann. Um auch natürlich zu signalisieren, wir haben verstanden, worum es geht. Das ist immer ganz wichtig. Mhm. Wenn man was weglässt, wundert man sich vielleicht, warum ist das nicht mit drin? Hat er was vergessen? Haben sie was falsch gemacht? Haben die was übersehen? Und wir wollen damit signalisieren, nee, wir haben genau alles gesehen. Um eine schöne Diskussionsgrundlage zu schaffen mit dem Nutzer oder mit dem Auftraggeber der Planung. Gefällt dir das so? Was möchtest du anders? Was sind deine Wünsche jetzt auf Basis dessen? Und da kann man dann gut ins Gespräch gehen mit so einer schönen, detaillierten Sache.
Okay, cool. Und genau wie man, also man sieht auch, dass du natürlich Module von Akustik, von Hofer Akustik eingeplant hast, aber ich hatte dir auch gesagt, welche Module ich bereits hier habe, also von T-Akustik und GEK. Mhm. Die hast du auch hier eingeplant, auch optisch, also dann auch da positioniert. Ist das so der Standard, wie man an eine solche Planung herangeht oder beziehungsweise wie ihr an eine solche Planung herangeht und ist das kostenlos oder wie sieht das aus?
Also bei uns, wir bieten zwei Versionen, also zwei Varianten der Planung an, eine kostenlose, wo man eine sehr simple Skizze zurückbekommt und die wichtigsten Infos zum Raum, was wir empfehlen. Dann gibt es die Bezahlversion, sage ich mal, die Planung Pro, die inklusive Nachhaltzeitberechnung ist und 3D-Darstellung, wie man es jetzt hier auf den Bildern sieht. Und das sind die beiden Varianten, genau. Und es gibt nicht wirklich eine hundertprozentige Standardsache, die man sofort anwenden kann. Es gibt zwar die üblichen, nach Fachbuch beschriebenen Problemstellen im Raum, die wir natürlich immer berücksichtigen, egal in welcher Planung. Aber es gibt kein hundertprozentiges Konzept für jeden Raum, sondern man muss immer gucken, was sieht man auf den Bildern, was schreibt der Nutzer, was möchte er, was hat er für ein Budget, kann ich da überhaupt so viel reinbringen, wie jetzt hier zu sehen ist, oder muss ich Kompromisse irgendwo eingehen und so weiter. Wenn man die klanglichen Aspekte rein betrachtet, dann ist das irgendwie schon so eine Standardsache. Aber natürlich die Ausgestaltung im Detail ist dann immer sehr individuell, damit das auch dem Nutzer dann gefällt oder auch zur Nutzung passt und so weiter. Aber so im Großen sieht das aus, wenn wir eine Planung machen. Ja.
Genau. Und dann gibt es auch noch die Planung, die kostenpflichtige Planung, hattest du erwähnt.
Mhm. Genau. Genau.
Das ist die. Die da wird dann aber danach verrechnet.
Ach richtig, genau. Die kostet aktuell, glaube ich, 199, wird aber dann im Nachgang berechnet, ab einem gewissen Einkaufswert. Findet man auf der Webseite und ich glaube ab 1500 Euro wird die komplett gut geschrieben, die Kosten, die man hatte für die Planung, und hat somit die Planung mitgenommen im Preis der Module.
Okay. Ja, cool. Dann können wir die Grafiken ja später nochmal betrachten, wenn es um das Thema Absorption und Diffusion geht.
Mhm.
Genau, also was ich halt total spannend ist, finde, wie definiert man eigentlich so ein klangliches Ziel? Also woran orientiere ich mich überhaupt?
Die Frage geht an mich bestimmt.
Wieder. Die Frage geht auf jeden Fall an dich.
Okay, ja, sehr gut. Also, das ist eine sehr gute Frage, denn das kristallisiert sich in den vielen Planungen, die wir gemacht haben, immer wieder raus. Ganz am Anfang muss man sich als Nutzer die Frage stellen, was will ich überhaupt genau machen in dem Raum? Das ist nicht mal so ganz genau zu machen, auch für einen Anfänger nicht ganz so genau zu definieren. Da helfen wir aber auch immer gerne. Wichtig ist nur für uns zu wissen, was für eine Qualität der Audioproduktion sollte rausgehen aus diesem Raum an Kunden, an Auftraggeber, wie auch immer. Und daran entscheidet sich, wie viel Kompromisse ich eingehen kann bei Raumakustik, was ich überhaupt brauche, ob ich überhaupt was brauche und so weiter. Denn sagen wir mal, ein Raum, wo Demos gemacht werden für die Kumpels, irgendwelche Gesangsdemos oder auch mal ein Schlagzeug, da kann man ruhig anfangen, wie jeder anfängt, mit irgendwas ausprobieren und mal reinstellen und mal gucken, wie es klingt. Wenn man aber sagt, nee, ich will jetzt mein Business eröffnen, ich muss ab übernächsten Monat professionelle Sachen an Kunden schicken, also Mixes, was auch immer, Produktionen, dann ist natürlich eine ganz andere Situation, denn dann sollte ich nach Lehrbuch zumindest die Probleme kennen im Raum, die Probleme versuchen zu adressieren, zu beheben, zu reduzieren, sei es im Bassbereich mit den Höhen. Da gibt es alle verschiedene Möglichkeiten, die man dann tun kann. Und man muss dann aber sollte sich auch ein Budget setzen, ein realistisches. Das Budget für einen Hobbyraum ist natürlich, kann 5.000 sein, wenn man das Geld weg muss, kann aber auch 500 sein, wenn man sagt, oh, ich kann mir nicht so viel leisten. Da muss man dann wieder schauen, was man da so jongliert an den ganzen Problemen. Für einen professionelleren Raum ist es schwierig, unter 2.000 Euro, sage ich jetzt mal so eine Zahl pauschal, irgendwas klanglich Verlässliches so darzustellen, dass die Mixe, die dann rausgehen sollen, oder die Produktion wirklich translate, wie sagt man, also kompatibel sind zu anderen Abspielsituationen, sei es Kopfhörer, sei es Handy, sei es große HiFi-Anlage. Um das zu erreichen, brauchst du tatsächlich eine Mindestausstattung an Raumakustikmodulen, die mir ermöglichen, den Raum auszublenden und die Lautsprecher zu hören. Beziehungsweise das Material, was aus den Lautsprechern kommt, zu hören, ohne mit so wenig wie möglich destruktivem Einfluss des Raums. Denn nur dann bin ich ja in der Lage, überhaupt zu entscheiden, was muss ich mit dem EQ an dem Material machen, wie viel Kompression brauche ich, wie viel Nachhall, welche Zeiten beim Nachhall und so weiter, die grundlegenden Sachen. Das ist echt schwierig, wenn man in einem nicht optimal gestalteten, akustisch gestalteten Raum sitzt. Vor allem sehr schwierig in den ersten Jahren seiner Audioarbeit. Nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, wenn man 200 Mixe gemacht hat, 4000 Produktionen nach 30 Jahren, ist das eine andere Sache. Aber wenn man in den ersten Jahren steckt und jedes kleinste Problem im Raum einen aus der Bahn wirft und der Mix klingt irgendwie, ich weiß nicht, warum der nicht gut klingt, so nach dem Motto, dann ist natürlich nochmal umso wichtiger, gut beraten zu sein, zumindest was die Raumakustik angeht.
Mhm. Das heißt aber schon, dass man sich an eine Kennlinie orientiert, also von einem Frequenzgang oder?
Und dann kommt man natürlich schnell drauf, was ist denn gute Raumakustik, wo muss ich denn hin, wie viel Absorption brauche ich denn überhaupt und so weiter. Da gibt es natürlich ganz klar diese Kennlinien nach Lehrbuch, die irgendwann auch in Normen übergegangen sind in den letzten 50 Jahren, sei es eine EBU-Norm oder eine DIN-ISO oder was auch immer, zahlreiche Normen, die beschreiben, wie viel Nachhallzeiten in welchem Frequenzbereich, in welchen Räumen sind denn anzustreben oder empfehlenswert oder gar vorgeschrieben für gewisse Nutzungszwecke oder gewisse Auftraggeber, sei es das ZDF, das Produktionen irgendwo vergeben will, die verlangen ein Testprotokoll des Raums, wo so und so viel Zeiten, Nachhallzeit, so und so viel Frequenzgangabweichungen nur erlaubt sind und so weiter. Das kann schon ganz schön haarig werden und ins Detail gehen. kommen wir mal zurück zu den einfachen Sachen. Also Frequenzgang ist natürlich ein Stichwort bei der Sache. Frequenzgang heißt, Lautsprecher haben ja so ein Handbuch, da ist irgendwie was abgebildet, die können von 30 bis 20.000 Hertz wiedergeben und da ist irgend so eine Welle abgebildet, so die plus minus 3 dB steht dann drunter oder plus minus 2 dB und Grenzfrequenzen und so weiter. Das ist aber im Labor gemessen, beim Hersteller. Und um diesen Frequenzgang zu erreichen, das heißt eine klangliche Neutralität, spaßig gesagt, müssten eigentlich Wände, Decke, Boden weg, weil die Reflexionen im Raum sorgen dafür, dass dieser Frequenzgang nicht erreichbar ist in einem normalen Raum. In einem sehr gut professionell ausgestatteten Studio, inklusive Einmessung, was das bedeutet, kommen wir später noch drauf, ist das schon gut möglich, in die Nähe so einem Laborfrequenzgang zu kommen. Aber es ist unglaublich schwer. Also man wird das merken in seinem eigenen Raum, wenn man da mal ein Messmikrofon aufstellt. Messungen sprechen wir später wahrscheinlich noch. Wie weit weg man eigentlich von so einem, ach du lieber Schreck, dann denkt man, oh, bei 40 Hertz habe ich plus 12 dB, bei 180 Hertz habe ich ein Loch von minus 30 dB, oh Himmels Willen, was ist hier los? Und das ist, also kurz mal an der Stelle, der Frequenzgang ist ein Faktor im Raum, aber auch die Nachhallzeit, ganz wichtig, Nachhallzeit, Raummoden abklingen, im Detail kommen wir vielleicht noch drauf, also das Zeitliche, wenn der Lautsprecher stoppt, was dann noch im Raum nachwabert und erst nach einer gewissen Zeit wieder weg ist als Ton, als Schall. Das ist die Nachhallzeit oder das Abklingen von Raummoden. Da gibt es auch Vorgaben oder Empfehlungen, die man einhalten sollte für gewisse Raumgrößen. Also ein Riesenraum, der zu trocken klingt, der klingt völlig unnatürlich. Man muss da ein bisschen sich in einem Toleranzbereich bewegen, sollte man. Also Nachhallzeit haben wir, Frequenzgang haben wir. Und das Thema Erstreflexion ist ja auch nicht zu verachten. Was das bedeutet, kommen wir vielleicht auch noch dann drauf. Erstreflexionen sind halt die Reflexionen, die spiegelmäßig vom Lautsprecher direkt zu mir zurück von der Wand geworfen werden, die sehr nah sind, sagen wir mal 2 Meter, ist die Wand weg oder 1,30 Meter oder so. Dann habe ich wenige Millisekunden nach dem Lautsprecher noch ein leiseres Signal, was sich destruktiv, kampffiltermäßig mischt mit dem Lautsprechersignal. Das heißt, wenn man nur Frequenzgang betrachtet und nur Nachhallzeit, aber nichts an den Wänden macht, weil man einen riesen Teppich und einen riesen Akustikdecke hat, dann klingt das trotzdem schrecklich in dem Raum und man kann überhaupt nicht sauber arbeiten, weil Mono, Stereo völlig außer Rand und Band ist. Das ist das Interessante bei der Raumakustikplanung. Gucken, dass es gut aufgeteilt ist im Raum, die ganze Sache, und nicht punktuell. Ich habe eine tolle Nachhallzeit, prima. Nee, leider nicht so einfach lösbar. Es ist sehr interessant und komplex.
Ja. Okay, das heißt, man orientiert sich schon an dem Frequenzgang der Lautsprecher auch.
Richtig, genau. Das ist das Ziel, so einen neutralen, also so einen geraden Frequenzgang wie möglich zu haben, von Bassbereich bis in die Höhen. Am Hörplatz.
Alles klar. Mhm. Dann haben wir jetzt Kurven und sowas angesprochen und machen direkt mal mit Messungen weiter. Erstmal, wie wichtig sind so Messungen? Du hast gerade schon gesagt, also eine Art Testprotokoll, wie eine Art Zeugnis für einen Raum braucht man teilweise. Man braucht auch Messungen wahrscheinlich für sich selber einfach, um mal zu orientieren, wo stehe ich gerade mit meinem Raum? Was muss ich vielleicht beachten? Und du brauchst auch Messungen eben für Profis wie euch, damit die arbeiten können, damit ihr mit rechnen könnt. Also wo brauche ich Messungen unbedingt?
Spannende Frage, wo fängt man an damit? Unbedingt gibt es natürlich den Fall, wenn es Kundenvorgaben gibt, die man einhalten muss. Dann komme ich meistens nicht um eine Messung rum, um zu entscheiden, wie viel Nachhallzeit habe ich denn vorher? Wie viel Absorption mache ich virtuell dazu und rechne mir eine Nachhallzeit aus? Das ist natürlich dann ohne Messung schwierig. Ansonsten, wenn man gut hören kann und gut seine Songs kennt, seine Lautsprecher aufstellt, kann man eine Messung auch muss eine Messung nicht unbedingt sein. Gehen wir jetzt mal zurück in das Thema Home-Studio oder kleines Studio oder semi-professionelles Studio. Messung für mich als Akustiker ist immer sehr interessant, ist aber kein Muss. Ich stelle Lautsprecher auf, höre meine Lieblingssongs und merke sofort, meistens im Bassbereich, oh Moment, da stimmt irgendwas nicht. Und dann bewege ich mich so ein bisschen und dann denke ich, oh, jetzt habe ich die Tiefmitten richtig gut, aber 40 Hertz, 50 Hertz sind ganz weg. Und dann orientiert man sich erstmal so und merkt im Raum so, oh je, das ist ja doch ganz schön komplex, was hier so passiert. Da sagt man sich entweder, das reicht mir so, ich habe gut gehört, wo ich sitzen muss. Ob ich jetzt 150 genauso gut höre wie 50 Hertz, ist mir erstmal nicht so wichtig, weil ich kann gut arbeiten, ich fühle mich wohl dabei. Dann muss man die sogenannte, ich nenne es mal Büchse der Pandora, nicht unbedingt aufmachen. Mhm. Wenn man aber jetzt sagt, nee, das interessiert mich, ich will es genau wissen. Oder ich will das auch mal den Leuten von Hofer Akustik schicken, die sollen mir mal sagen, ob das gut ist. Dann stelle ich natürlich ein Messmikrofon auf. Da gibt es eine Software, die nennt sich Room EQ Wizard. Eine von so ein paar kostenfreien Softwares, die man benutzen kann. Ist auch super einfach eingerichtet eigentlich. Wir haben auch einen Blog dazu geschrieben und ein kleines Video gemacht, wie man damit umgeht. Stellt man dann auf, wo man sitzt. So machen wir es meistens. Erstmal hier hinstellen, wo der Kopf eigentlich ist. Ein Messsignal, linker, rechter Lautsprecher oder beide. Und Subwoofer nicht vergessen, weil der im Bassbereich natürlich die entscheidende Rolle spielt oft. Und dann sieht man schon mal eine erste Messung und dann sitzt man nun da und denkt so, als unerfahrener Nutzer ist es super schwierig, so eine Messung überhaupt gut einzuschätzen. Es muss nicht immer, ist also gut meine ich, dass man nicht in Panik verfällt, wenn man das sieht. Es ist vielleicht nicht die beste Messung, muss auch nicht unbedingt ein super Wert, super Werte bei welchen Parametern auch immer sein, sondern überhaupt zu wissen, das ist akzeptabel, das ist nicht mehr akzeptabel. Das ist echt eine schwierige Entscheidung, für die man ein paar Jahre braucht, um das zu treffen. Mit so vielen Faktoren ringsrum im Raum, Nutzung, eigene Hörerfahrung und so weiter. Also es ist interessant, eine Messung zu haben. Die kann man bewerten lassen bei uns oder bei anderen Freunden, die das so können. Wann und also es, für mich als Akustiker ist es immer sehr wichtig, eine Messung zu machen, auch für meine eigenen Räume. Ich bastel und probiere ja selber auch viel aus. Im Keller habe ich mir einen Schlagzeugraum, also einen Live-Raum, Recording-Raum gebaut und eine Regie noch. Und da habe ich mich gar nicht getraut, ohne Messung irgendwas zu machen, zumindest in der Regie, weil wenn ich verlässlich mixen will und will dem Kunden oder den Auftraggebern nicht wahnsinnig verbogenen Bassbereich um die Ohren hauen, muss ich wissen, was mein Raum kann. Dafür sind Messungen nämlich abschließend auch noch sehr gut. Um noch ein paar zusätzliche Hilfsmittel zu entdecken oder zu einzuschätzen, sind die hilfreich für mich. Kopfhörer zum Beispiel. Muss ich den Bassbereich auf Lautsprecher hören oder mache ich es lieber mit Kopfhörer 10 Minuten am Ende des Mixes nochmal, ach du lieber Schreck, 50 Hertz, mach mal ein bisschen leiser. Und schon ist die Sache nochmal quasi so ein Qualitätscheck. Brauche ich vielleicht so ein Messsystem, so ein Messsystem, wo wir vielleicht noch gleich drauf kommen, um die paar Frequenzen noch ein bisschen anzugleichen, die ich so mit Modulen und mit Aufstellweise im Raum nicht wegkriege. Das sagt mir eine Messung echt gut. Deswegen finde ich es immer sehr spannend, Messungen zu haben.
Wie genau muss ich bei dieser Messung sein? Also nehmen wir eben mal das klassische Setup für zu Hause. Du hast Room EQ Wizard schon angesprochen. Dann habe ich dazu mein kleines Behringer Messmikro. Das stelle ich dann hier ungefähr so an die Hörposition. Aber wie genau muss ich die treffen? Ist es schlimm, wenn ich jetzt 2 Zentimeter daneben hänge? Oder also wie viel Mühe muss ich mir genau für diese perfekte Abhörposition geben?
Oh, ihr habt ja spannende Fragen vorbereitet. Das ist tatsächlich ein... Wenn man beide Lautsprecher gleichzeitig misst, ist es schon sehr wichtig, auf einen Zentimeter genau das zu machen. Mit so einem Lasermessgerät aus dem Baumarkt, wo man dann vorne ein Mikro hält und dann so Richtung Lautsprecher und da 1,57 Meter zum anderen 1,67 Meter. Oh, das sieht dann schon in der Messung, wird man sehen. Gewaltiger Kampffiltereffekt in den oberen Mitten und in hohen Frequenzen. Und je genauer ich das treffe, desto gerader wird der hohen Hochtonbereich im Frequenzgang. Hochtonbereich ist aber ganz, ganz selten von akustischen Problemen betroffen. Zwar Nachhall und so weiter, klar, aber der macht keine riesen Kampffiltereffekte. Deswegen, das kann nur das Messmikro, wenn man beide Lautsprecher misst. Deswegen sollte es genau sein, damit man sie nicht plötzlich so eine verbogene Messung hat. Um Himmels Willen, meine Hochtöner sind kaputt. Genauigkeit im Sinne von preislich ist heutzutage auch kein Thema mehr. Also das günstigste, wenn man bei Thomann oder bei Music Store sortiert, von oben nach unten und das günstigste nimmt, was es da gibt, 30 Euro, 40 Euro, ist für so eine simple Messung super ausreichend. Denn wir müssen ja gucken, wo wir gerade sind, in einem blanken Raum, wo man große Steine aus dem Weg räumen will und nicht Labormessungen machen. Super ausreichend. Kleines Interface unter 100 Euro oder weiß nicht, was das kostet, unter 200 Euro, super ausreichend.
Und dann kann ich mir die Kurven danach anschauen und schon so ungefähr sehen, wenn es da irgendwie große Ausreißer nach oben oder unten gibt. Okay, dann denke ich mir, da muss was gemacht werden. Wie ist es mit der Nachhallzeit im Raum? Was ist da für so ein Homestudio, würdest du sagen, ein empfehlenswerter Wert?
Homestudio, das grenzt natürlich die Größe des Raums schon ein bisschen ein. Da wird jetzt kein Raum mit 8x10 Meter dabei sein. Möglicherweise manchmal doch so, wenn man Vaters Hobbygarage, die riesengroß ist, nutzt und so. Aber Spaß beiseite, wir sagen immer so 0,2 bis 0,3 Sekunden ist ein guter Richtwert. Wenn das Budget nicht so üppig ist und dann doch nicht so die viele Absorber werten können, ist auch mal 0,35, 0,4 auch in Ordnung. Immer noch besser als 0,6, 0,8 oder wie zu Hause, wenn man gerade frisch einzieht und nichts im Raum steht, über eine Sekunde Nachhallzeit, wenn man in so einen leeren Raum kommt. Das ist natürlich utopisch, da einen guten Mix machen zu wollen oder eine Produktion. Also unter 0,5, alles schon mal auf der grünen Seite. Richtig gut wird es dann bei 0,3, 0,25, 0,2. In sehr kleinen Räumen auch mal 0,15, also 0,15 Sekunden. Das ist dann aber schon eher so auf der Seite, oh, man fühlt sich so, als ob die Socken im Ohr stecken. Also unter 0,1 wird es dann langsam sehr unangenehm.
Okay. Ich war mal in so einem Messraum von einem Unternehmen, was damals Frequenzen bei Handys gemessen hat. Und die hatten so einen völlig toten Raum. Das war mega unangenehm,
da reinzugehen. Das ist total unangenehm. Ja, von der SAE waren wir bei Sender. Also krass. Im Raum. Das war heftig.
Du gehst da rein und du denkst, du vakuumierst dein Gehirn, wenn du redest.
Ja, genau.
Jetzt habt ihr ein bisschen über Messmikrofone gesprochen. Ich habe quasi so ein Arx Studio Messmikrofon von IK Multimedia. Kostet 77 Euro. Aber jetzt bei meinen KH120 DSP2 brauchte ich dieses Neumann MA1. Mhm. Und das kostet dann halt schon mal 269 Euro. Und Klaus ist natürlich bei der Behringer-Variante für 33 Euro. Also nur, um mal ein paar Messmikrofone zu nennen. Hast du noch weitere Empfehlungen?
Um nochmal kurz zurückzukommen zum MA1, das ist nicht das Mikro, was so viel kostet, sondern da ist die Software auch dabei. Die ist nämlich sehr wichtig, um die EQ-Kurven dann auch anzuwenden, den Lautsprechern zu schicken und so weiter. Das Messmikro alleine, Behringer zum Beispiel, hilft noch, macht noch nicht so viel. Unterschiede bei den Mikros gibt es zum Beispiel, wenn die kalibriert werden sollen, also heißt, die Klangkurve des Mikrofons soll mit in die Messung einfließen. Finde ich aber in der Praxis überbewertet in fast allen Standardsituationen. Klar, auf Laborniveau muss ich natürlich auch die 2 dB Abweichung bei 2000 Hertz mit einbeziehen, aber die Mikros sind alle so gut und so genau. Das kann man erstmal vernachlässigen, was Kalibrierung angeht. Andere Systeme. Genelec hat auch ein eigenes System. Ach Mensch, wie heißt das? GSM. Findet man auch in den einschlägigen Music Stores unter Messsystem oder Lautsprecher, Zubehör und so weiter. Genelec hat das auch echt gut. MA1, Neumann, dann gibt es das relativ neu, das von IK als ARC, was ihr schon erwähnt habt. Das muss ich auch mal ausprobieren, klingt sehr spannend. Es gibt auch hier, Sound Reference, Mensch. Ich habe heute.
Ich weiß, was du meinst. Die haben jetzt also diese ganz vielen AI-Plugins. Wie heißt das denn nochmal? Sound Reference.
Jedenfalls genau.
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
Und interessant sind für mich solche Mess, für mich als Nutzer von DAWs zum Beispiel, als Musikschaffender, Künstler, wie auch immer, sind solche Situationen nur interessant, wenn ich es wirklich systemweit einbinden kann. Das heißt, mit Neumann kann ich dem Lautsprecher sagen, wie er klingen soll. Mit IK-ARC, hoffentlich kann ich es auch systemweit so klingen lassen, wie es klingen soll. Denn mir bringt es nicht so viel, wenn ich es als Plugin im Master-Ding ganz Ende irgendwo drauf haben muss. Weil dann klingt nämlich mein Spotify, mein sonst was, meine anderen Quellen klingen anders als mein Mix von Grund auf schon. Deswegen finde ich so Lösungen nicht so gut. Sondern wenn alles diese IQ-Kurve aufgebraten bekommt und die Lautsprecher so klingen, da würde ich gerne drauf achten, dass das so ist. Und dann im schlimmsten Fall vergisst man mal das Plugin beim Bouncen, beim Rendern auszumachen und man hat dann Raumkurve mit dem Kunden draufgebrannt auf den Mix. Das ist dann auch nochmal was bei der 32. Revision vom Mix auch mal passieren kann. Und deswegen ist das interessant zu beachten. Es gibt bestimmt noch ein, zwei andere Systeme. Mittlerweile gibt es auch Interfaces, die einen Raum oder einen EQ mitbieten im Ausgangssignal. Finde ich sehr interessant. Da kommt mir natürlich die Frage auf, warum gibt es das nicht schon immer? Warum kann man nicht standardmäßig Ausgänge mit dem EQ bearbeiten?
Das ist easy eigentlich.
Das ist natürlich immer die Frage, EQs sind ja nicht ganz, wie will ich sagen, fehlerfrei, sondern haben ja auch ihre Phasensachen, die sie so mit reinbringen, die unvermeidbar sind. Deswegen war da wahrscheinlich der Abstand bisher da, das nicht standardmäßig zu machen. Im Live-Bereich gibt es das natürlich auf Pulten und Digitalpult jetzt sowieso, wo man alles EQen kann, was man will, gefühlt. Aber nochmal
ganz kurz. Ich glaube, der Grund bei den Interfaces ist der, du brauchst ja einen DSP dafür, der das dann berechnet im Interface. Und haben die meisten Interfaces ja gar nicht. Das ist ja erst seit einiger Zeit so in Mode, dass du einen DSP mitlieferst, der dir dann noch irgendwas mit drauf packt. Und wahrscheinlich sind die sonst immer so schon an die Grenze gefahren, dass sie halt genau das packen, was das Interface machen soll. Also irgendwie auf den Recording-Channels noch kurz EQ und Kompressor drauf und dann ist der DSP ausgelastet. Und jetzt haben sie vielleicht endlich welche, wo noch ein bisschen Referenz mit Reserve mit eingeplant wird. Das war jetzt meine Theorie.
Das könnte sein. Man könnte es aber auch analog gemacht haben in den letzten 30 Jahren. Also zumindest digital steuerbar, irgendwelche Hintergrund analog im Ausgang oder so. Mhm. Aber wahrscheinlich schon. Viele haben ja Digitalausgang und der soll ja genauso klingen wie der Analogausgang. Und wenn das nicht DSP-mäßig abbildbar ist, dann lassen wir es lieber weg, sonst wird es blöd, haben sich die Hersteller wahrscheinlich gedacht. Ja, das ist eine gute Theorie. Interessant.
Und auch direkt deutlich teurer, wenn du es analog machst.
Ja, ja, es gibt ja auch diese 31-Band coolen Teile seit vielen Jahren auch. Die hätte man dann, kann man sich auch übrigens, wenn man sich behelfen will mit irgendwas, ich will mein Oldschool-Studio nicht umbauen, ich will in meinen Ausgang analog einfach ein 31-Band EQ reinstecken, auch kein Thema, machen auch manche in Studios. Da kann man die 63 Hertz ein bisschen anheben, die 100 ein bisschen runter und schon hat man ein bisschen ausbalancierteren Klang, auch super möglich.
Ja, da sprechen wir ja gleich noch drüber, über ein paar Systeme. Aber ich glaube, was du eben meintest, war Sonarworks, kann das sein?
Sonarworks, Sound ID Reference. Richtig, gibt's auch noch.
Genau, die sind ja jetzt quasi bei Universal Audio in den Audio Interfaces drin. Mm, also okay. Beziehungsweise kann man das in Kombination mit denen nutzen. Genau, kommen wir zum Thema Diffusion und Absorption. Vielleicht magst du, Klaus, noch mal ganz kurz die Bilder teilen. Aber vielleicht kannst du auch zu Beginn erstmal erklären, woher weiß ich, wann ich Diffusion einsetze und Absorption? Also gibt es da pauschale Kriterien oder ist das auch was, was man ausprobieren muss oder was immer unterschiedlich ist?
Ganz pauschal gibt es da keine Kriterien, sondern es ist so anwendungsfallabhängig. Es gibt Extreme, ich zitiere mal meinen Chef, der gesagt hat, ich brauche nur Bass-Traps und Diffusoren. Alles andere klingt mir zu leblos. Hat auch im großen Raum, der ist glaube ich 6x7 Meter oder so, dann kann man natürlich viele Bass-Traps weit wegstellen und dann den Rest des Raums groß gut klingen lassen, reflektionsarm und so weiter und man hat trotzdem Lebendigkeit und das ist das eine. Das ist auch so eine kombinierte Nutzung, wie bei dir dann mit Gitarre und live und lebendig. Grundlegend nochmal zurück zum Thema, was ist das eigentlich? Also Absorption ist alles an Schall, das irgendwo hingeht und nicht zurückkommt. Das wäre Absorption. Teilweise Absorption gibt es natürlich auch. Also ein Absorber ist ja auch nur ein Mensch, der kann ja nicht 100% absorbieren und da kommt null zurück von dieser Stelle. Mhm. Das ist Absorption. Absorption, noch ganz kurz angerissen, also was nicht zurückkommt, geht auch durch die Wand. Ist auch das Thema Absorption. Dissipation ist im Absorber und der Rest ist eine Transmission und so weiter. Dann gibt es das Thema Schalldiffusion, also Schallstreuung. Wie man auf dem Bild, auf den Bildern sieht, diese Diffusoren, die ich eingeplant habe, die sind dafür da. Nehmen wir mal, welchen Anwendungsfall nehmen wir mal? Im Extremfall auch wieder. Ich habe einen Riesenteppich im ganzen Raum, ich habe schon viele Bass-Traps und mein Hochtonbereich ist schon bei 0,15 Sekunden Nachhallzeit und ich habe eigentlich noch nichts an den Wänden. Dann ist natürlich schlecht, noch weitere Absorber einzubringen, denn das wird den Hochtonbereich noch dermaßen verkürzen, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht, sich in dem Raum aufzuhalten. Deswegen würde ich dann eher zu Diffusoren tendieren an der Stelle, also an den Wänden, die dann noch reinkommen. Diffusoren in dem Falle auch an den Erstreflexionsstellen, die typischen vorne, links, rechts, geradeaus, vorne, hinten und dann in der Nähe des Arbeitsplatzes. Das sorgt nämlich auch genauso wie Absorber dafür, dass die Erstreflexion, das hat man vorhin schon mal das Thema, die direkt von der Wand oder der Decke zurück zum Arbeits-, zum Hörplatz kommt und für Kampffiltereffekte sorgt, dass diese Erstreflexion reduziert wird, soweit, dass die nicht mehr destruktiv oder nicht mehr störend destruktiv sich mit dem Signal mischt. Das erreiche ich mit Diffusoren und Absorbern ähnlichermaßen, wenn ich sagen gleichermaßen, aber doch schon ähnlich. Das wäre so ein Extremfall, also Nachhall ist schon im Keller und ich will nicht noch weiter da mich unwohl fühlen im Raum. Es gibt aber auch die Anwendungsfälle Aufnahmesituation. In beengten Räumen, auch wie deinen Raum, würde ich schon aufgrund der Breite 3 Meter ungefähr eher als beengt bezeichnen, ist es zwar ratsam, eher Absorber zu benutzen, aber wenn du doch mal eine Akustikgitarre, ein Tambourin, eine Geige einigermaßen lebendig klingen lassen möchtest, geht das natürlich in so Situationen auch. Dann würde ich aber die Absorber nicht weglassen und darauf hoffen, dass die Flatter-Echos und die scharfen Reflexionen der Wände doch irgendwie seltsam klingen. Sondern da sind ganz sehr gut und ganz klassisch das Anwendungsbeispiel für Diffusoren. Dafür sorge ich nämlich, dass diese Erstreflexion, die auch am Arbeitsplatz selbst stört, nicht so in diese Aufnahme mit einfließt. Also am Mikro mischt sich ja das auch destruktiv, das Direktsignal und das reflektierte Signal. Es wird weniger verfärbt, wenn ich Diffusoren habe. Ich habe minimal auch einen kürzeren Nachhall, aber viel weniger als mit Absorbern, weil so eine unruhige Oberfläche macht natürlich auch, nimmt auch ein bisschen was vom Nachhall weg. Und das hat noch einen psychoakustischen Effekt, dieser Diffusor. oder wenn ich eine große Fläche habe im Raum, wie ich hier mal versucht habe darzustellen, die Raumgröße für den Hörer, für die Aufnahme, für das Wahrnehmen im Raum, die verschwindet so ein bisschen und der Raum klingt an sich größer, als er eigentlich ist. Und dann, deswegen klingt dann auch okay, die Aufnahme ein bisschen besser, man fühlt sich wohler, es ist lebendiger, aber nicht unangenehm mit Flatter-Echos und so weiter. Also es ist ein sehr vielseitiges Instrument, dieser Diffusor. Ein Instrument, also Arbeitsmittel, sag ich mal.
Ja, klar.
Genau.
Du hast jetzt eben davon gesprochen, dass die Reflexion von der Rückwand, also von der Wand hinter den Lautsprechern, dann quasi wieder an den Arbeitsplatz vorne zurückfällt und man dann halt quasi ganz leise das Signal nochmal zurückgespielt bekommt. Bedeutet das, dass man an der Wand hinter den Lautsprechern dann besser mit absorbierendem Material arbeitet? Weil ich habe mir jetzt gerade nochmal geguckt, die GIK Portable Booth, die ich da habe, die hast du quasi hinter den Abhörplatz gesetzt und mit der Wand, die quasi ein bisschen mehr Reflexion hat, glaube ich, positioniert.
Mhm. Genau, also es gibt viele Stellen im Raum, die die Erstreflexion verursachen für den Hörer. Das ist nicht nur die Vorderwand, wo man draufschaut als Nutzer, sozusagen hinter den Lautsprechern, sondern wichtiger ist sogar noch links und rechts. Da gibt es bestimmte Punkte, Spiegeltechnik und Technik, und wir können auch gerne helfen, falls man Nutzer Fragen hat, wo ist denn mein erster Reflexionspunkt links und rechts? Links und rechts ist interessanteste Stelle für das Mono-Bild und das Stereo-Bild, um da wirklich klare Mono-Mitte zu haben. Gut ortbares Stereo-Bild, wo ich da meine Instrumente und Elemente platzieren will. Genau das Gleiche passiert aber, wie du schon gesagt hast, hinter den Lautsprechern. Aber auch an der Decke, Boden lassen wir mal außen vor, da kann man meist wenig tun. Rückwand aber auch, wenn die eine gewisse Nähe hat, also 4 Meter oder weniger, ist dann schon interessant, auch was an der Rückwand zu tun, also nach hinten, hinterm Arbeitsplatz, also wenn man hinter sich schaut, wenn man arbeitet, genau. Ja. Diese Teile, die ich bei dir platziert habe vorne, die habe ich erstmal mit Blick auf die Nachhallzeit so rum platziert, denn durch die vielen anderen Elemente, auch Bassstrips sind sehr ratsam in so einem beengten Raum, ist die Nachhallzeit schon relativ kurz und man kann mit der Entscheidung, wie rum man die anbringt, steuern, wie viel Nachhall gesamt im Raum, oder also man kann den verkürzen, wenn man die absorbierende Seite nach vorne macht, man kann den aber etwas lebendiger halten, wenn man die, sage ich mal, so ein bisschen schallstreuend und ein bisschen weniger absorbierende Seite nach vorne nimmt. Denn das Thema Erstreflexion ist nicht so, dass man da unbedingt 100% oder ganz krasse Absorber braucht an der Stelle, sondern es geht darum, das ein bisschen vom Direktsignal abzusetzen. Meist schafft es der Raum, dass es ungefähr 10, 15 dB leiser ist als das Direktsignal, die blanke Wand. Aber 15 dB ist immer noch ein Stück zu laut. Wir empfehlen, die 20 dB oder weniger zu haben bei den Erstreflexionen. Und dann reicht schon so eine weniger reflektierende Fläche, also das Holz nach vorne, dass man das sieht, aus, um die Reflexion an der Stelle so weit herabzusetzen, dass die nicht mehr destruktiv so ins Gewicht fallen. An der Stelle habe ich aber auch so ein bisschen an die Optik gedacht, denn das Holz nach vorne sieht ein bisschen einladender aus als dieses dunklere Blau auf den Fotos.
Genau.
Das wirkt dann vielleicht so erdrückend, wenn man da in so einer dunklen Kabine vorne sitzt.
Okay. Und was mir auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise wo ich auch dachte, dass das ein Problem sein kann, ist die Tür. Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hast, die andere Grafik kurz einzublenden.
Oh, ja.
Das heißt, an der Rückwand, wo die Tür ist eben ganz links, bedeutet, man kann links neben der Tür halt in die Ecke keine Bassfalle mehr setzen. Auf der anderen Seite der Wand hast du in die Ecke dann nochmal Bassfallen gesetzt. Wie geht man da mit dem Platz um oder mit diesem Problem, oder ist das überhaupt ein Problem?
Ja, das ist ein klassischer Fall. Es gibt immer irgendwo eine Ecke, wo man was stehen hat, das muss da stehen oder es geht nicht, weil da ist eine Tür und so weiter. Bassbereich sagen wir immer, das ist jetzt nicht das größte Problem, wenn man das nicht symmetrisch aufstellt. Vorne neben den Lautsprechern, wie man eben auf dem Bild gesehen hat, links und rechts würde ich immer das Gleiche machen. Vor allem in so einer nahen Situation, wenn die Wände nur 50 cm, 80, 130 cm weit weg sind. Sonst wird man echt hören, dass das irgendwie seltsam klingt. Die Monomitte ist jetzt mehr verbogen als mit den blanken Wänden. Deswegen vorne erstmal wichtiger, hinten oder andere Ecken im Raum, die müssen nicht alle gleichmäßig gestaltet sein, was den Bassbereich angeht. Denn dem Bass ist es egal, wo die Raummode ihr Abklingverhalten entzogen bekommt. Da geht es einfach nur darum, dass die Raummode, sag ich mal, in der Breite bei 60 Hertz nicht 1,5 Sekunden Abklingzeit hat, sondern nur noch 0,8. Dann bringe ich noch zwei, drei mehr Bassstabs rein, dann ist es bei 0,6, 0,5 irgendwann. Und schon sind meine Bassnoten, die auf diesem Ton spielen, viel sauberer einschätzbar. Geht aber auch, also so eine Bassfalle macht ja nicht nur schmalen Frequenzbereich, unsere zumindest nicht, sondern hilft echt gut, bis in die, weit in die Mitten den Raum zu beruhigen. Was dann die flacheren Module nicht schaffen im Bassbereich, kann dann die Bassfalle gut übernehmen.
Okay, und was mich noch gewundert hat, ist, dass du mit sehr vielen Diffusoren gearbeitet hast, weil wenn ich jetzt hier in den Raum reingehe, der klingt schon irgendwie sehr steril und kühl, würde ich schon fast sagen. Und dann hatte ich eher gedacht, dass da mehr mit Absorption gearbeitet wird, um so eine gewisse Wärme zu erzeugen. Ich nenne es jetzt einfach mal. Ne, so. Oder ist das irgendwie so ein falscher Gedanke von mir?
Nee, das ist ein ganz guter Gedanke. Das ist genau so das Thema Rückmeldung des Raumnutzers auf unsere Planung. Wir planen das so und der Nutzer sagt, Mensch, genau das, was du gesagt hast, irgendwie Wärme, vielleicht wünscht er sich auch mehr Wärme im Raum. Dann kann man natürlich sagen, okay, wir können natürlich einiges der Diffusoren gegen Absorber wechseln. Dann wird der Nachhall noch kürzer, es wird wärmer, ein bisschen dumpfer auch im Klang. Und wenn du dann sagen würdest, ach komm, für das eine Mal in einem Jahr, wo du mal eine Akustikgitarre aufnimmst, machen wir es lieber ein bisschen wärmer für den Alltagsgebrauch des Raums und für das eine Mal Akustikgitarre, kann man entweder sagen, akzeptiere ich so, der Kompromiss ist egal, dann habe ich gute Hall-Plugins oder Raum-Plugins. Oder Hofer Wechselrahmen, ganz spannende Sache, da kann man natürlich auch mal sagen, räume mal da 8 Diffusoren raus und ich habe 8 Ersatzabsorber, die stelle ich da mal rein für die Session, für die nächsten 2 Tage, um dem Raum wirklich Energie zu entziehen. Oder man kann es andersrum machen, wenn immer Absorber drin sind, dann räume ich die raus oder tue dann Diffusoren rein für die Aufnahme. Da ist man ein bisschen flexibel an der Stelle.
Super. Okay, cool. Danke dir.
Dann ist die Frage, wir haben ja jetzt hier beispielsweise schon an den Bildern gesehen, du hast Module, die Marc schon hatte, in die Planung mit einbezogen. Wie ist es beispielsweise mit weiteren Möbelstücken, die ich habe im Raum? Nehmen wir mal die klassische Produzentencouch oder irgendwie sowas. Ne? Kannst du die auch direkt mit einbinden?
Ja, sehr gerne. Also wir gucken wirklich auf jedes Detail, was im Raum zu sehen ist. Was nicht zu sehen ist, ist schwierig. Also im Produzentencouch würde ich hier auch irgendwie ein bisschen ausschließen, schon platzmäßig. Aber ganz klar, meistens hat man ja seine auch Leute da, die das mal hören wollen. Sei es der Lebenspartner oder sei es der Kunde, der das sagt, komm, ich komme mal zu dir, zeig mir mal deinen Mix, was du so gemacht hast. Und der sitzt dann irgendwo mit, also Couch, Möbelstücke, Ecken und Kanten, alles Mögliche ist klanglich beeinflussend, sag ich mal, in mehr oder weniger, also ein paar Kanten im Raum machen nicht so viel, aber wenn dann Couch und 3 Schränke stehen, ist ja wie beim Umziehen, wenn man eine neue Wohnung einzieht und schon steht ein Tisch, 2 Schränke und die Gardinen hängen, schon ist irgendwie klanglich ganz anders als noch vor einer halben Stunde, wo der Raum leer war. Und deswegen sollten wir das auf jeden Fall mit einbinden. Auch eine Person, die sich im Raum immer aufhält, sonst macht es ja keinen Sinn, den Nachhall zu haben, wenn keiner den hört. Die wird auch mit einberechnet. Eine Couch, ein Tisch, allgemeiner Kram im Raum. Möbel kann man da unter allgemeinem Kram mit ein bisschen laufen lassen, so eine Standardabsorptionskurve. Da wird dann einfach geguckt, wie groß ist das Möbelstück, wie offen ist das. Es hat 2,5 Quadratmeter Oberfläche, zack, und dann ist das mit drin. Das ist erstmal rein Nachhall. Dann muss man aber wieder gucken, wo steht das? Steht das hinten? Steht das an der Seite? Ist das Symmetrie am Hörplatz schädigend, sag ich mal, so grob? Da kann man dann wieder ins Detail gehen an anderer Stelle auch.
Ja. Wie würdest du beispielsweise bei so Sachen rangehen, wie, wenn du jetzt mal bei mir schaust, bei mir stehen hier diverse Keyboard-Ständer im Hintergrund und die sind ja mitten im Raum. Die haben jetzt, würde ich laienhaft sprechen, einen eher eher die Funktion eines Diffusors und erzeugen Reflexionen, die vielleicht jetzt gar nicht da an der Stelle so gewollt sind. Ist sowas problematisch? Muss man das korrigieren?
Wie fange ich an am besten? Also grundlegend gibt es immer irgendwas im Raum, wo man sagt, was nicht so schön ist wie ein Absorber oder ein Diffusor. Dann kann man aber wieder hingucken und sich überlegen, Was verursacht das? Also als Diffusor würde ich die Keyboards nicht bezeichnen. Dafür sind die Tasten zu klein und zu schmal und die Knöpfe. Das sind aber gute Schallablenker. Das heißt, wenn ich statt eine gerade Wand vor mir habe, mache ich es mal so in die Kamera, so ein bisschen schräg, eine schräge Fläche, dann kommt der Schall nicht so zurück wie von der flachen Wand, sondern wird irgendwo anders hin erstmal weitergeschickt sozusagen. Hm. Deswegen ist das nicht gar so problematisch, da so ein paar schräge Keyboards um sich rum zu haben. Denn auch die ganzen Ecken und Kanten sorgen auch wieder für ein bisschen andere Effekte. Minimal ein bisschen weniger Nachhall im Raum. Also ganz schlecht ist das alles nicht. Und man muss sich auch fragen, was wäre denn die Alternative? Man kann nicht mehr gescheit arbeiten, weil sie nicht mehr da stehen. Oder es hängt eine fette Wolldecke drüber, sieht nicht schön aus. Oder man kann wieder nicht gescheit arbeiten. Also es gibt durchaus Kompromisse im Raum, die so, sag ich mal, unschädlich sind, dass man sie super eingehen kann. Und Keyboards, Mischpulte, Outboard-Gear, Schränke, die neben einem nicht in der vorderen Symmetrie des Raums um den Hörplatz und um die Lautsprecher rum stehen, die sind meistens sehr unbedenklich und kann man super einfach ignorieren erstmal.
Ja, da ist ja auch oft die Diskussion, dass eigentlich schon der Tisch, wo eventuell die Boxen draufstehen, teilweise ein Problem sein kann, weil er direkt schon Reflexionen erzeugt. Wie siehst du das? Ist das sehr kritisch?
Die Messung sagt meistens, oh ja, sehr kritisch, Achtung. Lautsprecher direkt auf großen, harten Flächen ist oft mit Problemen verbunden. Da hat man entweder so ein Wumms bei 200 Hertz oder bei 150, 250, wo auch immer, auf dem Frequenzgang. Dann kommt dann das nächste Loch bei 350, weil ja auch so eine, also auf dem Tisch direkt so eine Reflexion entsteht. Wenige Zentimeter, 0, irgendwas Millisekunden, sehr destruktiv und so weiter. Dann, das bringt schon Probleme mit sich. Es gibt aber auch, wenn man mal bei Google Tonstudio-Regie eingibt, es gibt kaum einen Raum, der nicht irgendwie einen Tisch hat, einen Mischpult, Lautsprecher irgendwo draufstehen hat. Hm. Also das Problem, das ist zwar eins, aber ob man das immer so unbedingt berücksichtigen muss, ganz gezwungenermaßen, sei dahingestellt. Es gibt zwar Korrekturmöglichkeiten, es gibt Lautsprecherhersteller, die haben so ein Desk-Schalterchen hinten dran, die dann vorgefertigte EQ-Kurven zum Einsatz bringen, 200 Hertz minus 3 dB und 300 Hertz plus 3 dB und so Sachen. Ob das genau mein Problem trifft, ist auch immer so die Frage. Aber zumindest gibt es kleine Helferlines. Was ich aber eine wichtigere Erfahrung finde, die ich festgestellt gemacht habe, da gibt es ja diese tollen Studiomöbel, wo, also zum Beispiel hier, so bei mir sieht man ja auch, ist so ein bisschen Outboard-Gear. Und wenn man da direkt hinten drauf die Lautsprecher stellt und die sind in der Nähe dieser großen Fläche hier, hat man fast immer das Problem, dass so ab 200 Hertz bis 1000 Hertz so eine fette Beule, so eine fette Glocke, also da, auf dem Frequenzgang drauf ist. Das ist dann alles so ein paar dB angehoben und das klingt irgendwie so honkig und ein bisschen nasig und quarkig. Und das ist leider oft messbar und feststellbar. Für solche Zwecke sind wiederum diese EQs, diese Einmesssysteme ganz super. Breitbandig was absenken, das klingt gut, das kann man sehr gut machen. Aber was ich als Akustiker dann oft sage, Mensch, die Lautsprecher lieber auf Stative, einen halben Meter, 70 Zentimeter, wenn man Platz hat, einen Meter hinter dem Tisch aufstellen. Klingt viel, viel besser, freier, der kann freier klingen und hat weniger Probleme. Man ist flexibel beim Aufstellen, denn Bassbereich ist sehr von der Position der Lautsprecher abhängig, vom Hörplatz. Man kann da mal schieben, mach mal nochmal 50 Zentimeter nach vorne. Alles klar, guck mal jetzt den Bassbereich an den Messungen, der sieht ja viel besser aus. Kann man schlecht machen, wenn das so auf einem monströsen Tisch alles fest verbaut steht sozusagen.
Aber wenn ich dich jetzt so mit der Integration der Möbel und so richtig verstanden habe, dann ist es eigentlich für das Home- oder Projektstudio erstmal anzuraten, dass man sagt, okay, ich richte mich hier ein, so wie ich A, gut arbeiten kann natürlich und B, dass ich mich auch wohlfühle, also packe hier Möbel rein, sei es jetzt ein Sessel, vielleicht eine Couch, ein Bücherregal oder was ich halt hier gerade brauche, ich schmeiße einen Teppich rein und dann von da aus ausgehend baue ich quasi meine Akustik weiter aus.
Ja, grundlegend würde ich so machen. Wir sind ja alles ganz normale Raumnutzer, ganz normale Menschen, Home-Studio-Bereich, Semi-Profi-Bereich vielleicht sogar. Da kommt es ja eher auf eine gemischte Raumnutzung auch manchmal sogar an, dass man das nicht nur als super individuelles, super ausgestattetes Studio hat, sondern ein bisschen Lebensarbeitsraum mit seinen Ordnern, mit seinen Schränken und so weiter. Das Thema Teppich ist auch wieder spannend. Das würde ich nicht zu sehr übertreiben in dem Raum, wo ich gut mixen und arbeiten will. Denn Teppich ist wir sagen immer Teppich erstmal punktuell, wenn überhaupt, und später gucken, ob man überhaupt braucht. Es ist zwar Wohlfühlcharakter, man läuft anders, die Katze fühlt sich wohler und so weiter. Wenn das alles drin ist im Raum, wenn das alles so gemacht ist und so eingerichtet ist, dann ist das auch in Ordnung. Man kriegt das akustisch auch noch irgendwie dann in einen guten Bereich. Wichtig finde ich immer nur, dass mindestens vorne um die Lautsprecher rum in dem Bereich Vorderwand, links und rechts keine großen störenden Sachen eingebracht sind, weil die sorgen dafür, da kann ich da wieder nicht einen Absorber hinmachen, nur da, dann wird es aber sogar noch schlimmer mit der Symmetrie der Monomitte und so weiter. Also da wird es langsam knifflig, deswegen so wichtige Stellen gerne frei halten. Das wäre toll.
Profi-Tipp, Katzen zählen auch als Absorber.
Oh, das Thema mobile Absorber, richtig, hat man eben auch Flexibilität wichtig. Ein paar Katzen im Raum und schon ist das alles besser.
Genau. Da gibt es ja auch diesen Trick oder diesen Tipp mit den Regalen, mit den Büchern und den Bücherbuchrücken dann halt in unterschiedlichen Abständen nach vorne. So ist das dann auch so ein Diffusor, den man dann auch mit einberechnet?
Spannende Sache. Als Diffusor einberechnen wird eh schwierig. Das bei der Nachhaltigkeitsberechnung so war. Das ist dann eher so die Erfahrung, die nach Lehrbuch abarbeiten, die bestimmten Schritte im Raum. Ich sage immer so, alles ist besser als blanke Wand.
Okay.
So ein Buchregal oder was man bei dir gerade auch sieht, wo so ein bisschen Kleinkram drin steht, ein Radio, Pflanze, zwei Bücher, ein bisschen Vase, was auch immer, offenes Regal, ist auch schon besser als blanke Wand, ist aber kein verlässliches akustisches Arbeitsmittel. Also man weiß gar nicht, was genau da passiert. Es gibt auch ein cooles Video vom Elektroakustiker Ethan Weiner aus den USA. Der hat sich mal mit seiner Akustikgitarre vor verschiedene Sachen gesetzt, einen riesen Diffusor, ein Bücherregal, eine blanke Wand, und hat dann nun seine Gitarre bearbeitet und aufgenommen. Und dann, man hört leichte Unterschiede. Also es ist schon echt hörbar, was da so passiert. Aber wie gesagt, also wenn man startet, alles ist besser als blanke Wand, kann man schon sagen.
Okay. Ja, wir haben ja jetzt auch schon viel über den Wohlfühlfaktoren gesprochen. Also wie finde ich denn so eine Balance zwischen einer professionellen Akustik und einem Raum, in dem ich mich halt auch wohlfühle? Na, das hat ja jetzt in unserem Gespräch auch schon wirklich eine wesentliche Rolle gespielt.
Mhm. Ja, die Balance findet man nur im Gespräch. Dann, wir machen eine Planung nach bestem Wissen und Gewissen, nach bester akustischer Sicht, aber auch schon mit dem, was dann du uns oder der Nutzer uns mitgibt als Text. Bitte so und so, bitte das und das nicht machen, sondern nur das und das. Man kann dann hinterher immer noch drüber sprechen, oh, das gefällt mir irgendwie nicht so, so viele Diffusoren, was kann man da machen? Müssen die da sein? Ich habe auch noch die Schränke und das möchte ich eigentlich auch noch und so. Und im Gespräch kommt man dann so nach und nach dahin. Wichtig ist, das ist wieder ganz am Anfang, was ich sagte, dass man sich so ein bisschen bewusst macht, was möchte ich machen in dem Raum? Ist das Ziel Profi-Mixe, alles andere egal? Oder ist das Ziel, nee, das soll schon so ein bisschen ein normaler Arbeitsraum auch sein?
Mhm. Ich habe noch eine Frage, und zwar die Installation von solchen Akustikelementen. Ne? Manche wohnen vielleicht in einer Mietwohnung, ja, wissen, okay, vielleicht zieht man nach ein paar Jahren wieder aus, oder wenn man auch ein Eigenheim hat, möchte man nicht unbedingt immer alles an die Wand schrauben, wie sieht es da aus? Ist es empfehlenswert, Module eher zu schrauben oder eher zu kleben oder zu hängen, oder welche Varianten gibt es da überhaupt?
Das Schlimmste aus meiner Erfahrung ist, mit 20 die Proberaumwände voll zu kleben. Denn wenn man dann auszieht, dann wird es richtig Arbeit. Viel weniger Arbeit ist das Bohren und die paar Bohrlöcher dann nach dem Auszug oder beim Auszug zuzumachen. Ihre Spachtelmasse, Baumarkt, 7 Euro und dann hat man den Raum in 10 Minuten fertig. Das passt schon. Das Bohren an sich ist natürlich ein bisschen Arbeit. Manchmal hat man Berliner Altbau, wo die halbe Wand rausfällt, wenn man ein Loch bohren will. Dann hat man wieder einen Neubau von 1980, wo man 6 Minuten an einem Loch bohren muss und so weiter. Muss man gucken, was man auch handwerklich selber kann. Dann kann man da auch entscheiden, stelle ich lieber die meisten Sachen nur auf dem Boden übereinander. Oder kann ich wirklich was bohren oder auf was ich verzichten will? Das könnte man am eigenen handwerklichen Geschick oder was der Kumpel mitmachen kann, so abschätzen auch. Grundlegend kann man aber auch andere Methoden, zum Beispiel einen Deckenabsorber. Wir haben so leichtes Material, der Wand- und Deckensegel. Da können wir mittlerweile auch eine Magnetlösung anbieten, dass man nur punktuell Magnete anklebt und dann entweder direkt das Ding dran oder Seile dran befestigt, wo das unten dran hängt, wenn man ein bisschen höhere Decke hat und ein bisschen Abstand von dem Teil. Dann hat man nur 4 Klebepunkte, die dann auch nicht so die krasse Verwüstung hinterlassen beim Auszug, sag ich mal. Aber man könnte auch die Bassstraps, die sind ja auch, wenn man übereinander stellt, 2,8 Meter hoch, man könnte dann auch hübsche Sachen quer drüber legen und dann obendrauf wieder ein Deckensegel legen. Hübsche Sachen meine ich ja, vielleicht ein schön lackiertes Stahlrohr oder zwei, die dann ein bisschen oben befestigt sind auf dem Holz und dann legt man was drauf. Man hat noch so ein bisschen künstliche Efeu, den man so rumspiralt und dann sieht das schon echt nach einer spannenden Lösung manchmal sogar aus, ohne dass man überhaupt ein Loch gebohrt hat. Ja. Da helfen aber auch immer gerne, falls Fragen aufkommen.
Ja, cool. Klaus, willst du weitermachen?
Ja. Dann haben wir natürlich noch das Thema Einmesssysteme für Boxen oder die den Boxenfrequenzgang korrigieren. So, dann machen wir direkt die provokante Frage am Anfang. Ersetzt so ein System die Raumakustikplanung?
Oh, und dann ganz die unprovokante Antwort, nein, das kann es leider nicht. Denn, wie wir jetzt festgestellt haben im Gespräch, das sind alles IQs. Und die können zwar den Frequenzgang so ein bisschen nachregeln, wo ich zu viel habe, zu wenig. Übrigens, da sei nochmal an der Stelle erwähnt, wenn ich ein Loch im Bassbereich habe, sehr tief, sage ich mal, minus 20 dB, da kann ich jetzt einem IQ nicht einfach sagen, mach mal 50 Hertz, 20 dB lauter. Das kann ich nämlich kann ich zwar machen, dann sitze ich hier im Arbeitsplatz und höre gar keine 50 Hertz lauter werden, weil genau hier nämlich diese Auslöschung ist. Und man kann da machen, was man will. Der Lautsprecher bricht gleich auseinander und in den Ecken bröselt der Putz von der Wand. Aber hier habe ich überhaupt keinen Erfolg damit. Deswegen, diese Sachen können doch nicht alles schön zaubern, sondern haben auch ihre Grenzen. Zurück zum Thema. Die können nicht ersetzen, dass der Nachhall im Raum entsteht. Die können also nicht verhindern, dass der Nachhall im Raum entsteht. Die können keine Bassabklingzeiten der Raummoden verringern oder verhindern. Auch keine Erstreflexion, die da an der Wand entsteht. Völlig außerhalb des Einmesssystems entsteht die da trotzdem immer oder da drüben, da oben und so weiter, vorne und hinten. Die sind einzig der letzte Feinschliff im akustischen Profi-Alltag, nenne ich es immer der letzte Feinschliff. Oder wie beim Kochen, die Gewürze. Es geht auch ohne Gewürze, das Essen ist ja trotzdem da, aber mit den Gewürzen ist es irgendwie ein bisschen professioneller und schmeckt besser am Ende dann einfach.
Mhm. Das heißt aber, du bist prinzipiell auch ein Freund von solchen Systemen.
Mittlerweile ja, weil ich auch selber mich rantaste an so leicht semi-professionelle Mix-Projekte für andere oder für Bands, für befreundete Bands. Und wenn ich kenne den Raum gut dank der Messung und habe da immer noch so ein paar Schwachstellen, die mitten zu viel, Bassbereich 80 bis 150, bisschen zu wenig. Und ich überlege, spiele mit dem Gedanken, mir da auch so ein System demnächst mal zuzulegen, in der Hoffnung, dass das noch den letzten Feinschliff rausholt. Denn ich habe echt krass viel gemessen. Die Büchse der Pandora, am Samstag 34 Messungen gemacht, Subwoofer verschoben, Subwoofer eingestellt, plus 2 dB Grenzfrequenz, Lautsprecherfrequenzen verschieben und so weiter, Sitzplatz noch mal ein bisschen. Es wurde nicht besser, krass, als es ist. Und so ein Einmesssystem kann dann am Ende mir noch mal ein bisschen ein paar dB helfen, dann doch noch besser den Bassbereich einzuschätzen.
Mhm. Ja. Hast du einen Überblick, ob es da qualitativ große Unterschiede gibt?
Bei den Einmesssystemen?
Ja.
Nee, das würde ich nicht sagen. Es gibt zwar viele Rückmeldungen von feinhörenden, sag ich mal, Raumnutzern, die wirklich Hörerfahrung haben. Die haben gesagt, wenn das Sonarworks zu gut, also zu viel machen muss, also zu über 3-4 dB hinaus regelt, klingt es irgendwie nicht mehr so gut, habe ich viele Rückmeldungen erhalten. Aber ansonsten würde ich das erstmal auf eine Stufe alles stellen, weil so ein EQ, der ist zwar manchmal mehr oder weniger gut programmiert mit seinen ganzen Nebeneffekten, Ripple und ach, was da alles so, die Kurven und dann verschiedene Probleme, Phasen, die Sachen, die da mitkommen. Aber diese Probleme, die da mitkommen, die sind im Vergleich zum Problem, was ich beheben muss oder den Raum, der Probleme verursacht, so gering, dass die eigentlich erstmal in den Hintergrund geraten können. So ein Einmesssystem, wie gesagt, so ein oldschool analoger EQ, 31 Band in der analogen Ausgangskette vor dem Lautsprecher, machen auch manche Leute. Und da ist natürlich auch nicht so bekannt für die phasengenauigste Sache, so ein EQ. Und funktioniert auch super.
Ich habe ja ein paar schon ausprobiert. Ich war tatsächlich ein Fan oder bin ein Fan von IK Multimedia Arc Studio. Also das hat für mich wirklich einen sehr soliden Job gemacht. Was da halt cool war, das hat ja noch so eine, es gibt das auch mit so einer Box, ne, so, wo man seine Monitore dann drin anschließt, beziehungsweise dann halt auch natürlich das Audio-Interface. Mhm. Und man kann das halt auch immer an- und ausschalten. Und mit USB schließt man es an den Rechner an, dann ist eine Software dabei, eine Einmesssoftware und ein Mikrofon. Und das fand ich schon echt ganz cool. Also man hat deutlich gemerkt, wenn ich dann das Einmesssystem eingeschaltet habe, dass da der Bassbereich auf jeden Fall deutlich klarer wird, aufgeräumter. Ein bisschen klang der Mix auch präsenter. Also das war aber tatsächlich noch in dem alten Raum, wo ich vorher war. Und jetzt hier habe ich das Arc noch nicht ausprobiert. Hier habe ich jetzt das Sennheiser MA1 beziehungsweise das Neumann-System genutzt. Da war der Unterschied gar nicht so riesig erstmal. Also das fand ich ganz spannend, also weniger Effekt als bei dem Arc. Da kann ich ja mal hier einen Vergleich machen vielleicht. Oder vielleicht, wenn ich dann auch mal den Raum einmesse nach der akustischen Optimierung, werde ich da vielleicht mal einen Vergleich machen. Aber da ist natürlich auch ganz cool, dass man nicht diese Hardware nochmal hat, sondern man muss den Lautsprecher mit einem LAN-Kabel verbinden. Mhm. Das fand ich ein bisschen, das fand ich echt komisch. Und was ich auch gemerkt habe, oft liegt es ja auch am User, die Lautsprecher sind tatsächlich von Werk aus festgelegt, ob die links oder rechts sind. Und ich hatte es natürlich genau andersrum.
Okay.
Also zuerst, und dann musste ich die halt noch während der Messung, ist mir das aufgefallen, hatte ich die Messung erst falsch rum gemacht. Und dann habe ich gedacht, shit, die haben ja so eine, den Namen schon mit, da, das ist der linke, das ist der rechte. Und dann musste ich die tauschen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht war es auch dann einfach blöd von mir, dass ich es nochmal getauscht hatte. Aber ich hatte es für die Messung natürlich dann falsch rum aufgestellt. Das war auf jeden Fall ziemlich spannend. Und genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber grundsätzlich ist meine Frage, warum kann ich denn durch diese Frequenzanpassung nachher besser mischen?
Ganz kurz nochmal zurück mit dem Umzug in den anderen Raum. Also jeder Raum klingt natürlich völlig anders. Egal, ob der gleich groß ist oder ähnlich gebaut und so weiter. Es ist immer irgendein Unterschied da, der hörbar ist, der messbar ist. Das ist halt Physik, die Physik kann halt doch die Berechnung irgendwie noch übertrumpfen oft. Und deswegen kann manchmal so ein System im einen Raum einen krassen Effekt verursachen, weil es plötzlich endlich mal da ist, was ich hören will. Und im anderen Raum ist es schon so einigermaßen da, 80%, aber die letzten paar Prozent macht es dann halt. Und es ist jetzt nicht so Tag und Nacht der Unterschied, aber trotzdem super da, professionell, man kann arbeiten. Und warum das jetzt dafür sorgt, dass ich besser arbeiten kann? Naja, sagen wir mal, wie ich es bei mir auch erklärt habe, ich habe bei mir irgendwelche Berge auf dem Frequenzgang oder irgendwelche Täler. Und wenn ich einen Berg auf dem Frequenzgang habe, dann neige ich ja dazu, das im Mix immer so ein bisschen zurückzudrehen, weil es mir ein bisschen zu laut ist, der ganze Mittenquark. Und dann höre ich es woanders und dann klingt das kraftlos, leblos, irgendwie schwächlich im Vergleich zu anderen Profimixes, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe, weil mein Raum sagt, du kriegst plus 6 dB im Mittenbereich. Und der EQ kann dann sagen, nein, kriegt er nicht. Der kriegt nämlich neutral im Mittenbereich, also Beispiel Mittenbereich. Und schon treffe ich nicht mehr die falschen Entscheidungen mit dem EQ oder mit den Effekten und so weiter. Genauso für den Bassbereich, da wird es dann aber schon ein bisschen schwieriger. Breitbandig geht immer, schmalbandig im Bassbereich, Anhebung zum Beispiel nahezu unmöglich. Wenn zum Beispiel der Raum sagt, aufgrund welcher Phänomene auch immer, dass der Bassbereich so 6 dB zu leise ist, immer zu leise, egal wo ich hingehe, es ist irgendwie nicht schön und das spürt man nicht und so weiter. Da kann man so einem System sagen, gib mir doch mal plus 10 dB, plus 6 dB, was auch immer ich brauche, um mein eigenes Hörempfinden, das ist ja auch bei jedem Mensch anders, so zu befriedigen, dass ich mich neutral fühle beim Hören und wiederum nicht die falschen Entscheidungen im Bassbereich treffe. Ich brauche zum Beispiel ein bisschen mehr Bass im Bassbereich, weil ich dazu neige, wenn ich selber arbeite, zu wenig AB zu hören, dann habe ich doch wieder zu viel Bass drin und höre ich es im Auto, der typische Auto-Hörtest, und denkst so, ach du lieber Schreck, das ist ja noch ein bisschen zu viel. Hör es aber bei mir im Raum noch nicht so richtig gut, die 80 bis 150 Hertz. Die will ich besser hören, deswegen so ein EQ einsetzen, um dem Bereich so ein paar dB zu geben, damit ich mich da nicht immer so verloren fühle beim Mixen an der Stelle. Genau dafür ist das gut geeignet.
Okay, okay, cool, danke dir. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt. Der Kollege macht dich jetzt hier einmal ganz kurz groß. Welche Empfehlungen hast du denn fürs Homestudio? Welche ersten akustischen Optimierungen kann ich denn relativ einfach und vielleicht auch mit einem kleinen Budget umsetzen?
Sagen wir mal ohne Budget sogar. Das Allerwichtigste bei der Raumakustik, wir können ja mal durchgehen, was so wichtig ist, ist die Positionierung der Lautsprecher und des Hörplatzes. Das kann ich nicht einfach so in den Raum werfen und hoffen, es wird schon gut klingen. Denn der Raum hat ja so viele destruktive Einflüsse durch die ganzen Reflexionen, Raummoden und so weiter. Dann sind wir doch wieder bei dem Thema, ich als Auskenner würde nie ohne Messung irgendwas machen. Einfach Lautsprecher reinstellen, Tisch, Laptop, kleines Interface positionieren, wo ich gerne sitzen würde. Messmikro, messen, gucken, passt das? Oder ist das völlig außer Rand und Band? Denn das kann ich nämlich schon sehr gut regeln und ein bisschen anpassen, angleichen, wenn ich die Positionierung mit den Positionierungen experimentiere. Lautsprecher näher an die Wand ist in kleinen Räumen manchmal hilfreich. Ein bisschen weiter weg in großen Räumen vielleicht hilft das dann. Das kann man alles sehr gut dann ausprobieren. Und man hat das Bestmögliche, was man hinterher ganz schwer nur mit Bassfallen und mit allen möglichen EQs und wie viele Bassabsorber auch immer, was man so schwer wieder wegkriegt, diese Welligkeit, diese wahnsinnige Welligkeit im Bassbereich oder im Frequenzbereich, hat man da schon so gut es geht erledigt, ohne überhaupt viel Geld auszugeben. Klar, so ein Messmikrofon, Kabel, kleines Interface. Aber dann ist man schon mal 30%, 50% auf einer guten Strecke, um dann zu sagen, jetzt weiß ich auch die Stellen, wo die Absorber hin müssen, wo die Bassfallen hin müssen, Diffusoren hin müssen, weil meine Position perfekt gewählt ist oder gut bestmöglich gewählt ist.
Okay, cool. Danke dir. Ja, Kevin, wie gesagt, wir sind jetzt am Schluss angelangt, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo findet man dich denn und Hofer Akustik im Netz oder auf Social Media?
Oh, auf mindestens zwei Quellen kenne ich. So ein, was gut läuft, ist auf Instagram, da einfach Hofer in der Suche eingeben. Ich glaube, es heißt Hofer-Engineering- und so weiter. Ist ein bisschen komplizierter. Unter Hofer findet man es aber sehr schnell. Auch bei Facebook gibt es, weiß ich nicht, ob es Englisch und Deutsch noch getrennt ist, haben wir vor kurzem umgestellt. Vielleicht gibt es nur noch Hofer eine Seite. Aber findet man auch super schnell Hofer oder Hofer International. Und da sind wir präsent, aber auch in unseren Blogbeiträgen auf der Webseite Hofer und Hofer Akustik, jeweils mit DE hinten dran und so weiter. Also es, aber auch YouTube sind wir sehr aktiv, versuchen immer sehr viel Content, relevanten Content zu produzieren, wie jetzt zum Beispiel gerade. Den finde ich sehr toll. Mhm. Und da könnt ihr gerne vorbeigucken. Würde uns freuen.
Okay, so cool. Ja, dann super, super vielen lieben Dank. Und wir reden dann die Tage auch nochmal über die weitere Planung.
Mhm, sehr gerne.
Cool, dann danke dir, ja?
Vielen Dank auch an euch, dass ich dabei sein durfte. Spannende Fragen habt ihr gehabt.
Danke dir, Kevin.
Danke Mach's dir. Gut. Ich fand's auch total spannend. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Mach's gut, ja?
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ja, super Typ, ne?
Ja, absolut. Und ich fand auch einfach die Herangehensweise sehr, sehr gut und angenehm. Es war halt genau dieses im Endeffekt auf Augenhöhe beraten. Ne? Also, dass man halt eben sagt, mit den Möglichkeiten, die eben ein Homestudio, ein Projektstudio und so weiter bietet, ne, und hat, dass genau. man da arbeitet.
Ja, das fand ich auch. Also, es war auch nicht zu technisch, sondern es war sehr praxisorientiert und ich glaube auch zielgruppengerecht.
Ja, absolut.
Zumindest für mich als Zielgruppe. Wenn ich die Zielgruppe bin, dann war es genau die richtige Ansprache.
Ja, du bist eine spezielle raumakustische Zielgruppe.
Na, ich freue mich darauf. Mir macht das auch Spaß, so, ne? Dann den Raum so zu planen und so und zu gucken, ja, was passiert denn da? Welche, also die haben ja auch super coole Elemente, ne? Die sind ja auch designmäßig, verschiedene Stoffe, verschiedene Farben. Also da kann man schon echt viele Sachen machen. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich die, als ich die Module von verschiedenen Herstellern da kombiniert habe, dass das dann doch auch den Wohlfühlfaktoren etwas einschränkt, glaube ich. Deshalb
ja.
müssen wir da nochmal so, gucken.
Ich finde sowieso, da hat sich in den letzten Jahren nochmal sehr viel getan in dem Bereich. Also natürlich gab es immer irgendwie sehr teure Custom-Lösungen, wo du dann sagst, okay, ich gebe echt viel Geld aus und kriege dann auch das, wie ich das möchte. Aber inzwischen ist das Portfolio bei den Herstellern halt einfach deutlich größer geworden, dass man sich auch was aussuchen kann, was einem optisch auch noch gefällt.
Ja, total. Oder auch mobile Lösungen. Ne? Also
ja, gar nicht so unwichtig heutzutage.
Gibt es wirklich viele coole Sachen. Mhm. Also einfach mal vorbeischauen. Dann haben wir Mixdown der Woche. Hast du was mitgebracht?
Ja, mein Mixdown der Woche hat überhaupt nichts mit Musik oder Audio zu tun, sondern ich habe meine Leidenschaft für Transformers mal wieder ein bisschen wiederentdeckt. Ich bin ja, seit ich denken kann, ein riesiger Transformers-Fan. Das hat nichts mit den Bay-Filmen zu tun, sondern im Endeffekt mit der 80er Zeichentrickserie und den, ich glaube, mittlerweile 17 anderen Serien, die danach kamen, die gar nicht so unbedingt alle bekannt sind. Und den Comicreihen und den Spielzeugen und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Es fing damit an, dass meine Frau und ich uns endlich mal Rise of the Beasts, den neuesten Transformers-Film, angeguckt haben. Und ich muss sagen, der hat mir echt gut gefallen. Also da war ich froh, dass Michael Bay die Filme nicht mehr macht. Es ist zwar immer noch sehr viel einfach nur Krachbumm und es ist leider immer noch sehr viel Fokus auf Menschen und nicht auf die Transformers, da wo eigentlich man drauf gucken will. Aber die Verschmelzung zwischen Transformers und Beast Wars, was eigentlich zwei unterschiedliche Serien sind, hat da super funktioniert. Ich fand den Film auch nicht mehr so hektisch, wie das bei den Bay-Filmen war. Und dann haben wir uns direkt danach noch Bumblebee angeguckt, den haben wir uns nämlich auch noch nicht angeschaut. Der ist ja mehr so ein
Also voll im Flow her.
Ja, der ist ja mehr so ein Familienfilm, kann man fast sagen. Hat sehr viel Comedy-Elemente da drin. Fand ich nett, fand ich unterhaltsam. Lustigerweise, die Intro-Sequenz von Bumblebee ist das Beste, was ich an Transformers-Realfilmen bisher gesehen habe, weil die sind nämlich genauso eins, wie ich mir als Fan einen Transformers-Realfilm gewünscht hätte. Der sieht nämlich genauso aus wie die Zeichentrickserie, nur halt in krass geil animiert. Und ja, danach musste ich dann halt wieder sehr viel Geld für Figuren ausgeben. Und das ist ein Problem als Sammler, weil die sind halt leider echt teuer, die Dinger.
Ja, wo stehen die denn?
Die stehen
hier nicht im Bild.
Nein, die stehen in einem anderen Raum, in einer großen Vitrine. Hier sind ein paar, die stehen hier vor mir, die stehen so links und rechts vom Monitor. Aber nee, es stimmt, also hier im Bild sieht man gerade keine.
Okay, ja, mein Mixdown der Woche, der ist eher der Wochen. Also ich war so voll in einem Herr-der-Ringe-Game. Also wir haben das hier auch gesuchtet von Ringe der Macht bis jetzt. Die Rückkehr des Königs quasi, also inklusive Hobbit und so. Genau, also einmal die komplette Timeline. Aber eigentlich war mein Mixdown der Woche, der wirklich mit Musik zu tun hat, ist, ich habe mir den Zoom L6 besorgt, also so ein digitaler Mixer, Multitrack Recorder, Audio Interface. Hat insgesamt die Möglichkeit, 12 Kanäle aufzunehmen.
Also ist das der kleine?
Ja, das ist der Kleine. Okay. Das Coole ist nämlich, ich hatte ja den L8 und die habe ich die ganze Zeit für mein kleines Synth-Live-Performance-Setup benutzt. Aber der L8 nimmt halt wirklich sehr, sehr viel Platz weg, ja, auf so einem Tisch. Und der L6, der hat halt einfach Maße von 22,3 mal 46, glaube ich.
Ja, genau, ich habe parallel ja gerade mal aufgemacht. Das sieht echt sehr kompakt aus, ne? Gerade so,
ja,
die Buchsen, alles
halt
schön nebeneinander.
Genau, du hast halt zwei Combo-Buchsen und dann halt vier Stereokanäle in Klinke, ne? 6,3. Mhm. Und das ist schon echt ziemlich cool, muss ich wirklich sagen. Also du brauchst auch nicht zu pegeln wegen 32-Bit Floating. Wobei, ja, du kannst halt insgesamt 10 Monospuren dann aufnehmen und halt den Stereo-Mix, hast halt quasi dann 12 Spuren. Und 32-Bit, 48 Kilohertz. Du hast halt so endlos Putis, das fand ich ein bisschen komisch. Und der Gain reagiert wirklich sehr, sehr spät. Das heißt, du musst super weit drehen, um den Gain halt irgendwie hochzukriegen. Aber da muss man, ja, da kann man sich ein bisschen zurechtfinden. Das geht ganz schnell. Ja, und was ich halt noch richtig cool finde, ist halt der Preis 333 Euro. Das ist halt im Vergleich zu anderen Sachen schon echt cool.
Das stimmt.
Hat MIDI in, MIDI out. Er kann als Audio-Interface angeschlossen werden. Man kann 3.10 speichern. Kann natürlich auch, hat keinen internen Speicher, aber man kann eine SD-Karte reinmachen. Also so eine Micro-SDHC oder Micro-SDXC bis zu einem Terabyte. Wobei ich da sagen muss, das ist wirklich super fummelig, die rauszukriegen. Also vor allem ich mit meinen, vielleicht habe ich auch einfach nur dicke Finger. Mhm. Aber ansonsten ist das einfach wirklich ideal für so ein kleines Live-Synth-Setup, um da mal seine Performance irgendwie aufzuzeichnen. Oder genau, also wenn du halt nur Line-Eingänge hast. Also es sind zwei Combo-Buchsen halt dran, klar. Aber ich nutze eigentlich nur die Line-Sachen. Also das ist schon, für mich war das jetzt ideal.
Ja, und mit 10 Eingängen, da kommst du ja schon recht weit, ne?
Ja, total. Total. Kannst du ja zweimal Mono nehmen, ne? Also die Stereo-Geschichten kannst du auch dann umstellen in zweimal Mono.
Ja.
Das ist cool.
Ja, ist auch nett, dass sie das hier über so einen Button gelöst haben und nicht irgendwie klassisch, wie man das sonst gemacht hat, dass man irgendwie dann bei einem Stereo-Kanal erstmal ein Problem hat, wie man den so vernünftig aufsplittet.
Genau. Was ich auch ganz cool finde, ist, es gibt einen Kompressor auf dem Master. Ausgang.
Ja, um mal so ein bisschen laut zu machen, wahrscheinlich, ne?
Hat der L8 halt nämlich nicht. So, ne? Und gibt auch ein Delay. Ja, der L8 hat, glaube ich, auch ein paar Effekte. Also, aber kein Kompressor. Also Dynamikbearbeitung gibt es gar nicht bei dem L8. Deshalb finde ich das ganz cool. Ist zwar jetzt in Anführungszeichen nur auf der Summe, aber wie du schon sagst, um so ein bisschen Glue und ein bisschen laut zu machen, ist das schon cool.
Ja, gerade für live halt einfach mal kurz noch ein bisschen laut und dann ist gut, ne? Ohne jetzt da die große Wissenschaft rauszumachen.
Genau.
Ja, cool.
Jo, dann wären wir beim Gear Corner.
Ja.
Hast du irgendwie so die NAMM-Geschichten so verfolgt?
Ich habe immer mal wieder reingeguckt. Ich habe jetzt persönlich nichts gefunden, was mich so komplett weggeblasen hat. Wie war das bei dir? Hast du so das eine Highlight gefunden?
Ich musste gerade eben noch mal gucken. was da alles so rausgab. Ich habe so einen Beitrag gemacht auf der Website von Sound Recording, um mal zu schauen, was mich da jetzt so wirklich gecatcht hat. Also da war jetzt, Bitwig hat ein Audio-Interface mit rausgebracht, Bitwig Connect für 12, also auch mit ein paar CV-Eingängen und Ausgängen, so wie ich das sehe. So, Monitor-Controller, Optik, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Allererste Hardware, die jetzt da vorgestellt wurde. Ja, dann gibt es ja dieses neue Vocal Alignment Tool von Waves, was da vorgestellt wurde. Ja, aber ansonsten war es auch wirklich auch nochmal sehr, sehr viel Hardware. Ne?
Ja, hat schon.
Ich das Gefühl gehabt.
Das stimmt. Viele also Interfaces, Kompressoren, EQs und so weiter fort.
Ja, viel Hardware. Und Mikrofone wurden ein paar vorgestellt. Also da ging schon ein bisschen was, ne?
Ja. Also es war jetzt halt nicht so die Weltneuheit, Innovation, keine Ahnung was, ne? Aber waren ein paar ganz nette Sachen dabei, fand ich.
Ja.
Ja, und ansonsten.
Aber du hast noch was dabei, ne?
Genau. Ansonsten kam dann jetzt noch Arturia um die Ecke und hat Pigments 6 rausgebracht. Und das ist das neueste Update von Pigments, wo halt ja im Endeffekt an allen Ecken und Enden optimiert wurde. Es gibt eine neue Synth-Engine, es gibt neue Filter, das User-Interface wurde überarbeitet, es gibt neue Effekte, ein Vocoder wurde eingebaut und so weiter und so fort. Also man kann einfach sagen, es wurde an jeder Stelle erweitert und verbessert. Und das Schöne ist, wenn man Pigments schon hat, ist das Update kostenlos. Super geil.
Ach echt?
Ja.
Das ist natürlich cool.
Ja, und ansonsten Einführungspreis gerade 99 € oder je nachdem, wenn man eine V-Collection hat oder sowas, gibt es eh immer wieder passende Upgrade-Preise. Also muss man sich einfach nur bei Arturia einloggen und mal gucken, was das Ding kostet. Ja, und halt wie gesagt, wenn man Vorbesitzer ist, egal welche Version, kostet nichts.
Ich habe es gestern Abend mal installiert, aber noch nicht getestet. Aber ich bin ja halt momentan in diesem Hardware-Synthesizer. Game und gestern saß ich dann nochmal am Rechner und dachte, ich verfeinere so eine Live-Performance, die ich aufgenommen habe, nochmal am Rechner. Das hat mich irgendwie direkt wieder demotiviert. Ich kann ja nicht sagen, warum.
Ja, es ist ein Unterschied und damit, das meine ich gar nicht wertend oder sowas, ob du halt Hardware oder Software benutzt.
Ja, so diese Happy Accidents, ne? So, die passieren halt einfach nicht so schnell am Rechner. Aber das so ein Ding wie Pigments. Ist schon geil auf jeden Fall.
Total, ja klar. Ich finde auch halt so dieses mal ganz kurz irgendwie so einen Standard-Sound schrauben, da bin ich mit einer Software in der Regel schneller.
Ja, aber ich bin jetzt gerade an der Bedienungsanleitung von diesem Roland P6. Ne? Mhm. Das ist ja dieses, wie heißt die Serie? Aira Compact, ne? Kostet, glaube ich, 299 €. Das Ding ist so mächtig. Das ist unfassbar, ne? Aber es ist halt eigentlich nicht gedacht für Live-Performance, weil du musst halt Shift drücken, dann musst du Play drücken, dann musst du irgendwie noch unten bei den Steps einen der 16 Knöpfe drücken. Alles ist irgendwie doppelt belegt mit Funktionen. Aber das Ding ist einfach unfassbar komplex und umfangreich, was die Features angeht. Also auch mit Granularsynthese kannst du ja selber auch dann Samples mit aufnehmen, direkt mit einem integrierten Mikrofon. Hast du irgendwie 1000 Bänke, kannst auch dann 64 Steps machen, hast aber vorne halt nur 16 Knöpfe. Mhm. Ne? Wie heißen die Dinger? Pads?
Ja, Pads, Buttons. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie es da eingebaut haben bei dem.
Ja, sind halt so, ne, der Step-Sequencer hat halt diese 16 Pads.
Okay.
Dann kannst halt bis zu 64 gehen und musst halt immer umsteppen, ne? Auf die unterschiedlichen Pages. Aber du musst dann halt Shift drücken und währenddessen musst du halt wieder so ein Pad drücken von diesem Step-Sequencer quasi, also von den Steps, die in diesem Step-Sequencer drin sind. Ey, du bist halt nur am Drücken, ey, und am Drehen und was weiß ich, ey.
Dazu
aber
dann,
sonst ist das Ding halt mega krass.
Dann dazu noch die wunderbaren Retro-Roland, hier diese 8-Segment-Displays, ne?
Sieben-Segment.
Da heißen die Dinger.
Ja, genau. Damit du auch siehst, auf welcher Page du bist, kommt dann immer so ein, keine Ahnung, ey, so eine komische Darstellung als O oder was weiß ich, oder zwei O's oder drei oder vier, je nachdem, auf welcher Seite du dann halt bist.
Und die wenigstens eine vernünftige Anleitung mitgeliefert, weil da ist Roland ja auch sehr speziell. Also zumindest hier beim
das
System
Geile
8
ist
es ein Albtraum.
Es ist tatsächlich okay. Aber es gibt Press-Button, steht halt immer. Und dann in einer eckigen Klammer steht der Name des Buttons. Jetzt habe ich aber rausgefunden, wenn die den Play-Button meinen, steht da einfach nichts in dieser eckigen Klammer.
Aha, also einfach nur Press-Button.
Ja, Press-Button, leere Klammer, eckige Klammer. Das habe ich aber jetzt mittlerweile rausgefunden. Scheint so, ja. Aber prinzipiell ist es okay, aber es ist halt, das Ding ist halt einfach super klein, super komplex, wie ich schon gesagt habe, und da stecke ich gerade drin in diesem Ding.
Ich drücke dir die Daumen.
Naja. Jo, das war's für diese Woche, ne? Würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Haben wir alles abgehandelt und erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an den lieben Kevin, dass er uns hier ins Thema Raumakustik so eingeführt hat. Wer ist denn nächstes Mal dabei?
Wir sind ja am 13.02. wieder dabei und ich weiß tatsächlich noch nicht, wer Gast ist. Ich bin mit Thomas Foster tatsächlich im Kontakt.
Sehr cool.
Der gerne bei uns dabei wäre, aber auch das Producer-Duo von Clock Clock ist angefragt. Also
sehr
mal
nice.
Gucken, wer da noch zusagt.
Ja, super. Ja, hier mein mobiler Absorber meldet sich gerade, wie man vielleicht gehört hat. Der mobile Absorber muss gefüttert werden oder bespaßt.
Genau. Kannst du den auch unterschiedlich bespannen oder
mit kann man
Stoff unterschiedlich lackieren?
Das ist halt das Praktische an weißen Katzen. Ne? Die kann man immer mal umlackieren, je nachdem, wie man gerade möchte. Ne?
Alles klar. Dann würde ich sagen, geh mal lackieren und dann sehen wir uns hoffentlich nicht erst in 2 Wochen wieder.
So machen wir das.
Also wir beide.
Ihr Lieben, bleibt gesund. Wir sehen uns in 2 Wochen. Selbe Zeit, selber Ort. Habt Spaß und tschüss.
Ciao, macht's gut.